Ja, auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Morgen. Herzliches Willkommen für diejenigen, die neu dazugestoßen sind. Ich freue mich, dass wir weitermachen können zu und in diesem Thema Heiligung. Und wir kommen heute Morgen zu etwas ganz Wichtigem, nämlich der Welt entsagen. So habt ihr diesen Vortrag überschrieben. Und da habe ich euch ein Wort mitgebracht, was mir der Herr vor einiger Zeit ganz stark aufs Herz gelegen hat. Und wo er mich selber angesprochen hat, wo mir vieles nochmal neu klar geworden ist für mein Leben und was ich dann natürlich auch weitergeben darf. Das ist ja das Tolle, nicht so als Pastor, nicht, da wird man erst gefüllt vom Geist, vom Wort und dann zeigt der Herr ihm immer wieder einfach auch die Gelegenheiten, Wochen und Monate später, wo genau das, was man erkennen durfte für sein eigenes Leben, man dann auch weitergeben kann, wo man dann diesen Krug, der dann hoffentlich gefüllt ist, dann auch ja weitergeben kann. Ich will euch auch noch ein Stück weit mit hineinnehmen, damit ihr das mal so ein bisschen verstehen könnt, wie das so passiert. Als Pastor musst du natürlich auch Beerdigung machen, halt nicht? Und das ist, ich bin in Bremen Pastor. Bremen ist eine relativ große Stadt von der Fläche her. Und da haben wir über die ganze Stadt verstreut die Friedhöfe. Ich wohne noch außerhalb von Bremen und da kann es manchmal passieren, je nachdem, wo so eine Beerdigung ist, dass die reine Fahrzeit, selbst wenn es gut läuft, so eine knappe Stunde dauert. Aber wenn du Pech hast in Bremen und da ist dann irgendwo ein Unfall oder irgendwo ist eine Baustelle oder da ist irgendwie ein bisschen mehr Verkehrsaufkommen, da kann es ja auch mal passieren, da fährst du durch die Stadt, da bist du anderthalb oder zwei Stunden unterwegs halt. Das hat mich dazu geführt, dass wenn ich irgendwo eine Beerdigung habe und wenn der Friedhof ein bisschen weiter weg ist und die Beerdigung ist so, ich sag mal, 2 Uhr, dann fahre ich spätestens 11:45 los, damit ich ja immer rechtzeitig bin. Denn nichts ist schlimmer für einen Pastor, als dass du zu spät zu einer Beerdigung kommst. Vor einiger Zeit habe ich einen Diakon beerdigt, der im Ruhestand war, dann bei uns in der Gemeinde so seine letzten Jahre verbringen durfte und der hatte seine Beerdigung festgelegt, halt alles klar, welche Lieder gesungen werden sollten, auch welcher Text über den gesprochen werden sollte. Römer 8, 38, nicht, ich bin gewiss, dass weder Tod noch möchte irgendwas Gegenwärtiges, Zukünftiges uns trennen kann von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das hatte er sich gewünscht. Die Predigt hatte ich vorbereitet, bin dann eben auch so kurz 2 Stunden vorher losgefahren, aber das ist immer so, wenn du well prepared bist, also wenn du fährst hier richtig, wo du sagst, jetzt könnte ich auch noch eine Stunde Stau vertragen, da ist alles frei. Jede Ampel grün, ne? Und Beerdigung 2 und du bist dann 10:50 am Friedhof. So. Und dann hast du eine Stunde Zeit und dann stehst du da, was sollst du machen? Das Gute ist ja, wenn du die Bibel dabei hast, dann hast du immer Dinge zu tun. Gut ist ja bei euch heute mit den Smartphones, da hast du das natürlich hoffentlich als App auch drauf. Und da kannst du die Zeit immer nutzen, dass du Bibel lesen kannst. Ich war also am Friedhof angekommen. Über eine Stunde Zeit noch, denke ich, nur liest du nochmal Römer 8, nicht? Wenn du über dieses Kapitel predigst, hatte ich mir zwar diese Verse angeguckt, aber habe gedacht, Mensch, Römer 8 liest du nochmal. Und dann habe ich angefangen, Römer 8 zu lesen und dann habe ich die Verse 5-9 gelesen und die haben mich wirklich richtig gepackt. Da hat der Herr mir nochmal ganz neu gesagt, Olli, du musst stärker raus aus der Welt. Du musst weg von deiner fleischlichen Gesinnung. Du musst dich stärker nach mir ausrichten. Das war ein Wort, das mich unglaublich getroffen hat, das auch genau passte in meine Situation damals hinein. Da habe ich mir ganz viele Gedanken um alles Mögliche gemacht, was so um mich rum war, halt nicht, oh, Geldanlagen und mit meinen 2 Häusern, die ich habe und bla und allen Kuckuck, den man zu betreiben hätte, halt nicht, was muss ich da wieder machen, dieses, also ganz viel fleischliches Programm, nicht, und aber das Geistliche, das war so ein bisschen zu kurz gekommen. Und noch ehe ich das dann richtig realisiert hatte, hat der Herr mir wirklich da nochmal einen richtigen Ordnungsgong geschenkt, zu sagen, was das heißt, raus aus der Welt, weg von der fleischlichen Gesinnung, hin zu einem Leben wirklich immer wieder neu, mit dem Heiligen Geist, im Heiligen Geist, in Jesus Christus. Und diesen Text, der mich damals so richtig gepackt hat, den habe ich euch mitgebracht, den möchte ich euch gerne vorlesen und ausgehend von diesem Text dann dieses Thema erarbeiten, der Welt entsagen. Und auch wenn ich jetzt nicht so häufig über Heiligung spreche, im dritten Vortrag, den ich heute Nachmittag halte, da wird es dann ganz viel über Heiligung gehen, auch terminologisch, dass ich das ausspreche, expresses verbis, ist genau das, was wir jetzt hören werden, nichts anderes als der Prozess der Heiligung. Eben weg von dem, was irdisch ist, vergänglich ist, fleischlich ist, hin zu dem, was ewig ist, was heilig ist, nämlich unser Herr und Gott in Jesus Christus. Ich lese uns 5 Verse aus Römer 8, und zwar von Vers 5-9. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Ihr denkt an gestern Abend, ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn dann Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Ihr lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns diesen Vortrag schenkst, vor allem, dass du uns dieses ermahnende und ernste Wort aus dem Römerbrief gibst, Herr, über den wir jetzt diesen Vortrag hören wollen. Herr, und ich möchte dich bitten für diesen Vortrag um deine Gegenwart. Ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen, der gekommen ist, dass du ihn segnest, dass du ihn ansprichst, Herr, und dass du ihm begegnest in seiner Situation. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem das gibst, was er braucht, Herr. Das wird nur dann gelingen können, wenn du selber diesem Vortrag deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diesen Vortrag überschrieben, fleischliche oder geistliche Gesinnung. Fleischliche oder geistliche Gesinnung. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Ich habe die auch auf euren Zettel nochmal abgedruckt. Erstens, was ist fleischliche Gesinnung? Das wollen wir uns mal klar vor Augen stellen. Zweitens, was ist geistliche Gesinnung? Und drittens, wie kann fleischliche Gesinnung überwunden werden? Wie kann man da wirklich von loskommen? Wie kann man der Welt entsagen? Nach den ersten beiden Punkten, die sind ein bisschen kürzer, der dritte ist ein bisschen länger, da machen wir nochmal einen kurzen Break. Da können wir dann nochmal ein bisschen lüften und nochmal singen, dass wir dann nicht ganz so einschlafen. Gut. Ja, wir legen los. Was ist fleischliche Gesinnung? Was ist fleischliche Gesinnung? Das ist die Gesinnung, von der hier die Rede ist, nicht? Also, dass fleischlich gesinnt sein Tod ist, nicht? Und dass das ganz furchtbar ist. Was ist denn das, fleischliche Gesinnung? Wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass die Bibel häufig von Fleisch spricht. Und da muss man ein bisschen schauen, denn die Bibel kennt vier Begriffe, vier Begrifflichkeiten, vier Bedeutungen von Fleisch. Die erste Bedeutung, die ist ganz profan, das ist einfach das, was wir auch an der Metzgertheke bestellen, nicht? Ich hätte gern halbes Kilogramm Rindfleisch. Ja? Also das gibt es auch in der Bibel, also einfach das Fleisch. Also wenn zum Beispiel Paulus davon spricht, dass Fleisch der Götzenopfertiere, ob man das essen kann oder nicht, dann geht es ganz profan um wirklich diese Aminosäurenverbindung. Also das ist ein Punkt, auch beispielsweise als dann bei Petrus da in Apostelgeschichte 10 da die Tiere runterkommen, da geht es wirklich um das Fleisch, was man essen kann oder nicht essen kann. Also ganz normal. Fleisch, so das, was wir verzehren. Eine zweite Bedeutung von Fleisch in der Bibel ist, wenn die Bibel von Fleisch spricht, ist der Mensch gemeint. Also beispielsweise Jesaja 40, nicht? Alles Fleisch ist wie Gras. Da ist es nicht bezogen auf das Fleisch, was wir konsumieren, vom Rind, vom Kalb, vom Schwein, sondern da ist das Fleisch gemeint, alles, was lebt, und zwar im Bezug auf Menschen, alles Menschliche. Da spricht die Bibel von Fleisch. Das ist der zweite Begriff von Fleisch. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung von Fleisch, und zwar Fleisch als alles Irdische. Also einmal das Fleisch, was wir essen können, alles Menschliche, aber auch das ganze Irdische, nicht nur das, was Leben hat, das Menschliche, sondern alles Irdische wird mit Fleisch bezeichnet. Also das ist zum Beispiel in Johannes 1, 14 nicht, das Wort ward Fleisch. Das Wort ward Fleisch, das heißt, es ist in diese Welt gekommen, in dieses Irdische. Der göttliche Ewige hat sich herabgegeben in seinem Sohn und ist in das Irdische gekommen. Das ist an dieser Stelle mit Fleisch gemeint. Diese ersten drei Begriffe von Fleisch, die sind in der Bibel neutral. Und das ist nicht hier gemeint, wo Paulus davon spricht, nicht? Die fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Sondern hier ist ein vierter Begriff von Fleisch gemeint. Der vierte Begriff von Fleisch in der Bibel ist eben, wenn Fleisch die Rede ist, die fleischliche Gesinnung. Die fleischliche Gesinnung. Was ist das denn? Und wenn jetzt auf euren Zettel kommt, das habe ich euch mal per Definition hingeschrieben nicht? Was fleischliche Gesinnung ist. Fleischliche Gesinnung ist das unerlöste Denken und Wollen der Menschen in dieser Welt. Das unerlöste Denken und Wollen der Menschen in dieser Welt. Ein Denken, das nicht von Gott kommt, sondern von den vermeintlich, ich habe das in Anführungsstrichen gesetzt, unumstößlichen Bedingungen, Notwendigkeiten, körperlichen Begierden und unausweislichen Zwängen dieser Welt. Und wer sich davon bestimmt sein lässt, nicht, der ist fleischlich. Endergebnis dieser fleischlichen Gesinnung ist immer Angst und Tod. Immer Angst und Tod. Wer fleischlich gesinnt ist, lebt immer in Furcht und wird letztens den Tod letztlich ernten. Das ist die fleischliche Gesinnung. Das ist das, was hier auch gemeint ist, dieser vierte Punkt, da wo ich euch die Definition zugegeben habe. Die ersten drei Dinge in der Bibel, also was sagten wir zum Begriff Fleisch, also das Lebensmittel, der Mensch und alles Irdische, das ist neutral gefasst. Aber das vierte, was hier gemeint ist, wenn von Fleisch die Rede ist in der Bibel, das wird komplett verurteilt. Ganz negativ. Das ist das, was ein breiter Weg meint, nicht? Das, was diese ganze Welt ist, halt, das ist negativ besetzt. Hier in unserem Text, den ich euch mitgebracht habe, der mich so angesprochen hat, heißt es, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Feindschaft gegen Gott. So knallhart spricht Paulus hier. Wer fleischlich gesinnt ist, heißt es hier, der kann Gott nicht gefallen. Das heißt also, von dem müssen wir loskommen. Das ist ganz wichtig. Also wenn das der Tod ist, wenn das Feindschaft gegen Gott ist, wie es dann hier heißt hier in diesem Text halt nicht, wenn diese Menschen Gott nicht gefallen können, nicht, dann müssen wir dem entsagen. Davon müssen wir weg, von diesem Weltlichen. Davon müssen wir loskommen. Und das ist etwas, was die Bibel immer und immer und immer und immer wieder sagt, wozu sie uns immer wieder aufruft, davon loszukommen. Ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht, die lese ich einfach nochmal vor, damit wir da reinkommen, damit wir wirklich sehen, wie wichtig das ist, wie klar die Bibel auch da spricht, dass wir loskommen von all diesem Weltlichen, von diesem fleischlichen Denken halt. Also Galater 6 zum Beispiel, Verse 7 und 8. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das erntet er. Und dann kommt es, wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Auch hier wieder dieser Dualismus, also dieses Gegenüberstellen. Hier der fleischliche Weg, die fleischliche Lebensweise, dort die geistliche Lebensweise. Und immer wieder das Verurteilen dieser fleischlichen Lebensweise. Oder Galater 5 heißt es, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Natürlich muss keiner von uns den Kreuzestod Jesu wiederholen. So Verrückte gibt es in Philippinen und sowas, die dann immer zu Karfreitag sich nochmal ins Kreuz nageln lassen. Das ist totaler Quatsch. Das wissen wir. Hier ist gemeint unsere fleischliche Gesinnung. Die müssen wir gekreuzigt haben. Das heißt, übertragen, abgetötet haben. Die müssen wir geschlachtet haben. Die muss kaputt gemacht werden, sonst können wir Jesus Christus nicht angehören. Das ist eine Vorbedingung zu sagen. Da müssen wir uns von trennen. Das muss weg, wenn wir zu Christus gehören. Jesus macht das deutlich, selber auch. Johannes 12 sagt er, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Auch hier wieder, auch wenn der Begriff Fleisch nicht benannt wird halt, aber da meint das eben dieses Leben halt nicht zu sagen. Absage an alles das, was Fleisch ist. Und die fleischliche Gesinnung, die wird von der Bibel knallhart verurteilt. Knallhart in Abrede gestellt. Du kannst da nicht zu Jesus gehören. Und das macht Gott immer wieder deutlich. Hier dieses Denken in dieser Welt, nicht? Was wird denn sein mit meiner Rente? Das ist so ein Thema für die Älteren hier, nicht so. Also das ist für euch Jüngeren vermutlich noch nicht so, aber spätestens wenn du die 40 überschritten hast, nicht, und dann ein paar Kinder hast und Enkelkinder, dann fangen auch die besten Christen an, so in diesem Pensions- und Rentenmodus zu denken, nicht? Wird's denn reichen? Wird's denn reichen, was ich geklebt habe? Und wenn der Herr mir 90 Jahre gibt, reicht es auch noch mit 90 bei einer zu erwartenden Preissteigerung, wenn der Euro jetzt kollabiert, nicht? Fleischliche Gesinnung ist das, nicht? Wird denn mein Bankkonto, das, was ich erarbeitet habe, mir Leben schaffen halt, nicht? Fleischliche Gesinnung halt, nicht? Oder wenn man jünger ist, so, nicht? So, mit 16, 17 fängt es dann an. Werde ich denn irgendwann einen Mann oder eine Frau kriegen? Netten Jungen, alle um mich rum kriegen das, aber ich irgendwie, mich hat der Herr vergessen, wird das denn klappen? Muss ich das selber in die Hand nehmen, nicht? Und diese Sorgen machen, wird das denn auch klappen, dass ich eines Tages verheiratet bin? All diese Dinge. Oder die berufliche Existenz halt, nicht? Kriege ich denn eine Lehrstelle halt, nicht? Klappt das denn, wenn ich mit dem Studium fertig bin? Das nicht? Man ist in diesem Modus drin und das bewegt einen, nicht? Und das sind dann nicht nur diese Dinge halt, die man sich Sorgen macht, sondern die Bibel spricht davon, dass das Wort Gottes erstickt wird in Lukas 8 unter den Sorgen, Freuden und Reichtümern des Lebens. Ja, dann irgendwann ist das so, dann hast du genug Kohle. Ja, dann hast du nicht nur 1 Million, dann hast du 2 oder 3. Ne? Und dann ist das nicht mehr das Problem, dass du nicht irgendwann genug hast, sondern dann machst du dir Gedanken, Mann, wie kann ich das denn gut anlegen? Ich habe viel mit Leuten zu tun, die sind gläubig, die haben richtig Asche. Aber die haben richtig Probleme damit, dass die ihr Geld nicht anbekommen, haben fleischliche Gesinnung. Einer der reichsten Männer Deutschlands, das ist der Merkle gewesen, die Süddeutschen kennen den vielleicht nicht, dem hat Ratiofarm gehört, Heidelberg Zement, halt mehrere Milliarden. Unglaublich reicher Mann, irgendwie einer von den Top Ten. Der hatte sich ein bisschen verspekuliert, damals 2008, 2009, mit VW-Aktien. Der hat aufs falsche Pferd gesetzt, nicht Porsche hat er nicht VW übernommen, sondern VW Porsche halt nicht. Und da hat er richtig Geld verloren. Das war richtig schlimm, aber der hatte trotzdem mehr Geld als ganz Willingen und wir jeweils zusammen auf einem Haufen haben werden halt. Ne? Das war dem so schlimm, da hat er sich vor dieser Schande von Zug geworfen. Der hatte kein Geld, ne, sondern hatte nur einiges an Geld verloren, und das war ihm so schwer, nicht? Das war fleischliche Gesinnung halt, nicht? Natürlich kannte der Jesus, aber diese fleischliche Gesinnung war noch stärker, und die hat ihn dazu dann geführt, dass er Selbstmord gemacht hat. Obwohl er Christ war. Aber die fleischliche Gesinnung war letztlich stärker als die geistliche Gesinnung. Und davor waren es den Sorgen, Freuden und Reichtümern des Lebens halt, nicht? Dass man das sagt, naja, das ist auf einmal das Allerwichtigste halt, nicht? Da sagt jeder Christ, nein, das ist nicht so. Das wissen wir natürlich alle. Wenn ich jetzt zum Mikro rumgehen würde und sage, was ist wichtiger, Jesus oder Geld? Würde alle sagen, Jesus. Wenn ich fragen würde, Jesus oder deine Familie? Jesus halt, nicht? Jesus oder deine Gesundheit? Jesus, nicht? Das würdet ihr alle mit dem Mund bezeugen. Aber wenn ihr zu Hause bei euch seid, im Schlafzimmer, so kurz vorm Einschlafen, nicht? Und wenn ihr dann so mal euren Gebetsdienst durchdekliniert, worum geht's denn dann? Betet ihr dann für Reich Gottes, für Erweckung von eurem Nachbarn oder für deine Gesundheit, für die nächste Prüfung, für deine Rente, für all diese Dinge halt, nicht? Und da könnt ihr selber sehen halt, nicht? Fleischliche Gesinnung. Ich lese euch einen Text vor, der ganz wichtig ist halt, nicht? Aus der Bergpredigt, beziehungsweise der Feldrede, Lukas 12. Jesus spricht zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten auch nicht. Sie haben auch keine Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun, die ihr nicht das Geringste vermögt, solche Sorgen macht um das andere. Seht doch auf die Lilien, wie sie wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach alledem trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Also das ist quasi dort in der Bergpredigt, in der Feldrede, die Generalabrechnung Jesu Christi. Könnt ihr nachlesen, Lukas 12 oder Matthäus 6. Die Generalabrechnung mit fleischlicher Gesinnung. Das ist verboten. Sorgt euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Da kommen die Leute nach so einem Vortrag, wenn ich ihnen halte, sagen, ja, Pastor Latzel, aber nicht, ich muss mich doch kümmern, nicht? Ich habe 3 Kinder, ich kann doch nicht da wie so ein Springer ins Land. Ich sage, das steht auch nicht hier in der Bibel. In der Bibel steht nicht drum, dass wir uns nicht als gute Eltern zu kümmern haben. Kümmern ist ein Unterschied zum Sorgen. Kümmern sollen wir uns. Also, ich habe heute Morgen nach dem Frühstück, bin ich in mein Zimmerchen gegangen und habe mir die Zähne geputzt. Haben, denke ich, die meisten von euch auch gemacht. Ne? Zähne geputzt. Also ich kümmere mich um meine Zahnhygiene. Das ist wichtig, das mache ich schon. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, naja, ich habe ja einen Gott im Himmel und brauche mir Zähne putzen. Nicht morgens, nicht abends. Ich werde kein Karies kriegen und keine Parodontose. Das wäre Schwachsinn halt. Nicht? Gott hat mir eine Zahnbürste, Zahnpasta gegeben, auch mein Wissen. Deshalb mache ich das. So, da kümmere ich mich drum. Aber ich mache mir jetzt keine Sorgen darum, ob ich vielleicht irgendwann ein Loch im Zahn habe. Ich mache das, was zu machen ist, und alles andere überlasse ich dann Gott. Und wenn irgendwann meine Zähne schlecht sind, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn nicht, freue ich mich. Wunderbar. Und genauso ist es mit allen Dingen im Leben. Also, das ist schon richtig, dass du was für deine Altersvorsorge machst, ne? Dass du da, was weiß ich, klebst, wenn du Rente bezahlst oder so, dass du guckst, da vielleicht noch eine Zusatzrente abschließt. Aber dann lässt es auch liegen. Da kümmerst du dich drum und da musst du dich nicht mehr sorgen. Sorgen ist fleischliche Gesinnung. Und ist im Reich Gottes verboten. Sorgt euch nicht, sagt Jesus Christus hier. Sorgen sind verboten. All eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Wenn ihr euch Sorgen macht, und Sorgen ist dieses unerlöste Denken, das denkt, naja, wird die Zukunft schon klappen? Dann macht ihr deutlich, dass ihr nicht an Gott glaubt. Also entweder gibt es einen Gott oder es gibt keinen Gott. Für die Welt gibt es keinen Gott. Und die Welt, so heißt es hier, die Welt denkt so. Die muss immer nur aus sich selber. Meine Arbeitskraft, meine Gesundheit, meine Familie, das sind all diese Dinge, die die Welt hat. Das ist fleischliche Gesinnung. Die hat kein Wissen darum, dass es einen Vater im Himmel gibt. Wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass es einen Vater im Himmel gibt, und das sagt Jesus hier ausdrücklich, der sich sogar um die Raben kümmert und um das Gras am Feld, der sich aber noch viel mehr um uns kümmert, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das ist ganz wichtig. Und trotzdem fallen wir als Menschen immer wieder hinein, dass wir uns Sorgen machen. Und da sind wir fleischlich. Wenn wir uns Sorgen machen, ist das nichts anderes als zu sagen halt, Gott hat keine Möglichkeit, das zu regeln. Sorgen ist letztendlich ein Zeichen für Unglauben, dass der Widersacher da bei uns ist und dass er uns zieht. Luther hat das mal mit einem Wort beschrieben. Er sagt, das ist der natürliche Mensch, das ist der weltliche Mensch, der alte Adam. Der lebt, er hat das mit so einem wunderbaren Wort gesagt, im Lateinischen halt nicht, incovatus in se ipsum. Incovatus in se ipsum, das heißt übersetzt, der lebt in sich selbst verkrümmt. Der guckt nur auf sich selber. Meine Gesundheit, meine Kohle, meine Familie, mein Hobby, meine Arbeit. Ich. Und da dreht sich seine ganze Welt drum, nicht? Immer ich. Auch meine Kinder, meine Frau, mein Haus, nicht? Auch die Dinge, die dann zu mir gehören, aber alles andere in Wirklichkeit interessiert mich nicht. Und erst recht nicht das Reich Gottes. Diesen guten Gott, den kann ich nur dann gebrauchen, wenn es irgendwie ein bisschen hakt. In meinem Beruf, bei meinem Haus, bei meiner Gesundheit, dann ist dieser Gott ja da, nicht? Aber das ist ein erbärmliches Christentum. Da hast du nicht angefangen, auch nur zu erkennen, wie dieser Gott ist. Ne? So nach dem Motto, vor der Mathearbeit, wenn die schwierig ist, dann falte ich die Hände. Aber ansonsten interessiert mich Gott wenig halt. Nicht so bitten tue ich sehr gerne, aber alles andere, das steht hinten an. Das ist fleischliche Gesinnung. In sich selbst verkrümmt leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus. Alles andere fällt euch zu. Und wer so lebt, der kann weltlich alles richtig machen, aber der ist vor Gott ein Vollidiot. Vor Gott ein Vollidiot, sage ich bewusst so, weil Jesus das so sagt. Erzählt mal eine Geschichte, Lukas 12, das ist kurz nach dieser Sache, wo das sagt, hier nicht, das ist von einem reichen Kornbauern. Das ist so ein Typ, der macht alles richtig. Das ist der Bomben-Agraringenieur halt, nicht? Der fährt eine Bombenernte ein halt, nicht? Der baut Scheune um Scheune und er macht das Monstergeschäft seines Lebens halt, nicht? Das ist so gut, das Geschäft, was er macht, dass er sagt, super. Jetzt hat's geklappt halt, nicht? Da setzt er sich hin, als alles Ernte eingefahren ist, größere Scheunen gebaut, ist mehr Knechte eingestellt, ist nicht. Jetzt hast du Ruhe. Jetzt ist es geschafft halt, nicht? Und was sagt Gott zu ihm? Du Narr, du Vollidiot. Heute Nacht nehme ich dir dein Leben. Da bleibt dir nichts von dem, was du angehäuft hast, nicht? Das sagt Gott zu dieser fleischlichen Gesinnung, nicht? Wenn du denkst, du kannst dein Leben organisieren, du kannst es machen, dann kannst du dich darauf verlassen, dass es dein Leben ist. Nochmal. Unseres Lebenslänge setzt keiner von uns auch nur eine Spanne zu. Das ist immer nur Geschenk Gottes. Und keiner hat's Anrecht auf 95 Jahre, niemand von uns halt nicht. Das entscheidet alleine Gott halt nicht. Das ist ganz wichtig. Und es ist eine dämonische, eine teuflische Selbsttäuschung, wenn man meint, der Mittelpunkt aller Dinge zu sein. Und alles dreht sich nur um mich in meinem Leben, nicht? Wiederum meine Gesundheit, meine Ausbildung, meine Familie, all das, nicht? Das ist eine dämonische Selbsttäuschung. Das möchte der Teufel. Der hält uns in diesem Hamsterrad. Wir halt, nicht? Und das ist fleischliche Gesinnung. Fleischliche Gesinnung. Die macht dann immer Angst und Sorgen. Hast du immer Angst, zu kurz zu kommen. Das schaffen wir nicht und haut das wieder hin, nicht? Und das ist auch ein erbärmliches Leben. Wenn du Christus nicht hast, wenn du nicht geistlich gesinnt bist halt, nicht? Dann hast du letztlich immer Angst. Schaffe ich das? Wie wird das werden halt, nicht? Und das ist auch ein Leben, das Gott für uns nicht möchte. Gott hat uns lieb. Der möchte das nicht. So wie ich nicht möchte, dass meine Tochter Angst hat, ne? Also, als sie kleiner war, da hat die nachts nicht schlafen können, weil die im Dunkeln Angst hatte, nicht? Das wollte ich natürlich nicht. Das hat mich einfach auch bewegt. Und da habe ich immer halt das Licht angelassen halt, nicht? Immer Tür im Spalt auf, damit die schlafen konnte, nicht? Und genauso ist Gott zu uns. Der möchte nicht, dass wir Angst, dass wir Sorgen haben, nicht? Und deshalb sagt er uns, lasst das bleiben. Lasst dieses bleiben. Diese fleischliche Gesinnung halt. Weg davon halt, nicht? Das müsst ihr kreuzigen. Das müsst ihr töten in eurem Leben. Das muss ein aktiver Prozess sein. Wir kommen im Dritten dazu, wie man das macht halt, nicht? Weil wenn ihr das habt, das macht euch kaputt. Das tötet euch halt, nicht? Das ist etwas ganz Furchtbares. Diese fleischliche Gesinnung, die wird verurteilt. Nochmal, so heißt es hier im Text. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft mit Gott. Damit sagst du ganz klar, hey, Gott, du hast nichts drauf, aber ich kann mein Leben regeln. Fleischlich gesinnt sein, diese Menschen können Gott nicht gefallen. Dann führst du ein Leben, was vor Gott keinen Bestand hat. Das ist das Erste. Was ist fleischliche Gesinnung? Die Gesinnung, der wir zu entsagen haben. Und das ist eine Gesinnung, das sage ich euch auch ehrlich, habe ich ja zu Beginn gesagt, mich hat dieser Text erwischt. weil ich ein Mensch bin, wie jeder andere Mensch auch, der, obwohl ich gläubig bin, obwohl ich Pastor bin, obwohl ich wiedergeboren bin, ich immer wieder in diese fleischliche Gesinnung falle. Denn das ist das Problem unseres Lebens. Wir sind, so sagt es Luther auch einmal, simul justus et peccator, wir sind sowohl Sünder wie auch Gerechtfertigte. Wir haben sowohl diese fleischlichen Teile in uns, wie auch die geistlichen Teile. Und unsere christliche Existenz, die liegt darin zu sagen, immer mehr den geistlichen Anteilen Raum zu geben, immer mehr dem neuen Menschen, dem geistlich Gesinnten und den alten Adam immer mehr sterben zu lassen. Aber der bleibt immer auch. Also wenn ich euch jetzt hier so sage, so nach dem Motto, das ist alles schlecht, 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 so muss ich euch bezeugen, diese Anteile gibt es in meinem Leben. Der Widersacher versucht mich immer wieder zu kriegen. Der greift ja Christen auch an, halt nicht. Und über diese Sorgen immer wieder zu packen. Und das wird in eurem Leben nicht anders sein, halt. Und das ist auch in dem Leben aller großen Gottesmänner und Gottesfrauen nicht anders gewesen, halt nicht. Aber es kommt darauf an, dass wir uns diesem Kampf stellen und dass wir den immer wieder aktiv aufnehmen, bis wir die Augen zumachen, halt. Und da kommen wir gleich im Dritten zu, wie das geschieht. Aber ich möchte euch erst noch sagen, was geistliche Gesinnung ist, nachdem ich euch gesagt habe, was fleischliche Gesinnung ist. Also dieses weltliche Denken, dem wir zu entsagen haben. Zweiter Punkt, was ist geistliche Gesinnung? Da habe ich mich dann auch mal bemüht, und euch eine Definition zu geben. Die habe ich euch auch auf den Zettel geschrieben, damit ihr das so ein bisschen nochmal vor Augen habt. Also, geistliche Gesinnung ist, das zu denken, was der Heilige Geist denkt. Das zu tun, was der Heilige Geist möchte. Das zu glauben, was der Heilige Geist durch die Schrift in mir wirkt. Endergebnis dieser Gesinnung ist immer Freude und Friede. Sind wir wieder beim Thema von gestern Abend, nicht? Freude und Friede. Wenn du geistliche Gesinnung hast, dann hast du vielleicht nicht mehr ganz so viel Kohle am Bankkonto, aber dir geht's im Endeffekt, geht's dir viel besser. Du bist richtig fröhlich und friedlich, nicht? Also dann bist du zur Ruhe gekommen in deinem Leben halt, nicht? Also nochmal. Geistliche Gesinnung heißt denken, was der Heilige Geist meint. Handeln, wie der Heilige Geist es möchte. Und glauben, wie der Heilige Geist es schenkt. Und nicht denken, was mein Bankkonto sagt, nicht handeln, was mir mein Chef sagt oder meine eigenen Dinge, und glauben halt nicht, was mir irgendwelche Zeitungsartikel erzählen, nicht, sondern denken, was der Heilige Geist meint, handeln, wie der Heilige Geist es möchte, glauben, wie der Heilige Geist es schenkt. Paulus bringt das mal auf den Punkt, dieses geistliche Leben halt, Galater 2,20. Ich lebe, und dann kommt es, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Der Paulus hat natürlich gelebt. Aber nicht mehr nach fleischlicher Weise, sondern durch geistliche Weise. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Trotzdem waren in diesem Paulus auch immer noch, nicht? Der hat auch fleischliche Anteile gehabt, halt, nicht? Aber das war genau der Kampf, in dem er gestanden hat, zu sagen, ich lasse von dem Fleischlichen und ich wende mich dem Geistlichen zu. Und das ist der Kampf, in dem wir stehen, zwischen der fleischlichen Gesinnung und der geistlichen Gesinnung. Und das ist die Frage, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Mein Leben, meine Karriere, meine Gesundheit oder das Reich Gottes. Die beiden Dinge musst du klein scheiden. Immer wieder neu in deinem Leben. Nicht nur heute, auch in 2 Jahren, in 20 Jahren und wenn du in 50 Jahren lebst, auch dann noch. Was ist das Wichtigste an deinem Leben? Reich Gottes oder dein Leben? Deine Karriere, deine Gesundheit? Oder wir könnten es auch geistlich sagen, was regiert dich? Der alte Adam oder der Heilige Geist? Alter Adam oder Heilige Geist? Luther sagt das mal, ich habe es heute mit Luther hier, nicht? Also Luther sagt mal, der Mensch ist ein Reittier. Der wird geritten entweder von Jesus oder vom Teufel. Dazwischen gibt's nichts. Also entweder denkst du, wie der Teufel denkt, wie das Dämonische, und das ist manchmal gar nicht zu sehen, das ist so vernünftig in dieser Welt. Es ist so vernünftig, sein Geld nicht irgendeiner Missionsgesellschaft zu geben, sondern es anzulegen für die Zukunft der eigenen Kinder. Ja. Es ist so vernünftig, nicht? Da sagt die Welt, ja klar, nicht? Geistlich ist das eine Sache, wo du Dinge blockierst, wo Menschen vielleicht nicht zum lebendigen Glauben kommen, nicht das, was du gibst. Das ist eine Frage zwischen dem Geistlichen und eben dem Fleischlichen ausgerichtet sein halt nicht. Und wir sind aufgefordert in der Bibel, das eigene Ich zu verleugnen und Diener Jesu Christi zu sein. Wenn ich mein eigenes Leben, mein eigenes Wohlbefinden über die Nachfolge stelle, kann ich es direkt vergessen. Das sage ich euch so deutlich, das sagt Jesus. Kannst du direkt vergessen. Die Nachfolge muss das Allerwichtigste sein, diese geistliche Gesinnung. Jesus sagt das, Lukas 9, da beruft er jemanden und sagt, komm und folge mir nach. Da sagt er, klar, mache ich sofort, aber lass mich zuvor meinen Vater beerdigen. Nicht? Das ist auch wieder weltlich gedacht, fleischlich. Das ist ja so wichtig, da würden wir sagen, klar, erster muss das Vorrang haben. Und sagt Jesus, nein, lass die Toten beerdigen, du aber komm und folge mir nach. Da gibt's nichts, was wichtiger sein kann. Reiche Jüngling, die Geschichte kennt ihr auch mit der Nachfolge halt, nicht? Ja, was muss ich tun, Meister, um ewiges Leben zu kriegen? Das und das und das. Ja, hab ich alles gemacht, Vater, Mutter geehrt halt, ne, Zehen gegeben, alles. Top-Christ der Typ halt, ne, Top-Frommer nach außen halt, nicht? Eins fehlt dir noch, nicht? Gib alles, was du hast, den Armen und folge mir nach. Da geht er traurig weg, sagt, das geht nicht, ne? Tut mir leid, also hier ist Ende halt, nicht? Fleischliche Gesinnung, geistliche Gesinnung halt, nicht? Auch im frommen Lager. Ich möchte euch einmal, sehr schwierig, wenn man so eine Definition gibt halt, nicht? Da sagt man, ja gut, der Pastor Latzel hat aber tolle Worte gefunden für die Definition, aber der soll das mal ein bisschen packbar machen, was geistliche Gesinnung ist, nicht? Wie kann man das denn erklären? Ich will euch zwei Menschen sagen, denen das gelungen ist, geistlich gesinnt zu sein. Ganz tolle Sachen halt, sehr bewegende Sachen halt, nicht, was es heißt, geistlich gesinnt zu sein. Und zwar der erste, von dem ich euch erzählen möchte, ist der Pater Priester Maximilian Kolbe. Der ist ein polnischer Priester gewesen und weil er klar Jesus verkündigt hat, haben die den nach Auschwitz während des Zweiten Weltkrieges inhaftiert. Und 1941 kommt es in Auschwitz zu einem Ausbruchversuch, da sind einige Häftlinge entkommen. Und da waren die Nazis, die SS-Schergen knallhart, nicht? Also wenn einer wegging, da wurden 10 andere getötet halt, ne? Ganz klar, einer kam in die Freiheit, aber dann haben die 10 andere getötet. Nicht einfach nur, dass sie hingegangen sind, haben die erschossen mit der Pistole. Das wäre noch schneller tot gewesen. Nein, die hatten sich was ganz Perverses ausgedacht. Die haben gesagt, wir sperren die in den Hungerbunker. Das heißt, sie haben die Leute genommen, haben die einfach eingesperrt, ohne Wasser und Brot, und haben die da 14 Tage eingeschlossen. Einfach verrecken lassen. Das ist natürlich ein furchtbares Dahinsiechen, ein furchtbares Sterben halt, nicht? Und da sind die dann, haben die Mannschaften antreten lassen, also die Verhaftete, die KZ-Insassen halt, da sind die hergegangen und haben dann entsprechend 10 Leute rausgesucht, nicht? Wo sie gesagt haben, zack, ihr geht in den Hungerbunker und werdet sterben, weil jemand anderes, was sie gar nicht gemacht haben, anderen Verbrechen gemacht hat. Und da ist einer dabei, der hieß Franz Gajovnetzik, der wird auch bestimmt. Du gehörst auch dazu, gehst auch. Hat nichts gemacht, der Mann. Er war einfach nur zufällig dran, der wurde abgezählt, musste in den Hungerbunker. Und dann sagt er, bitte tut das nicht, ich habe eine Frau und 2 Kinder, bitte fleht um Gnade. Für die gab es keine Gnade, ab da rein. Und dann kommt dieser Maximilian Kolbe, dieser Priester, und sagt, ich tausche mit ihm. Nehmt mich und lasst ihn weiterleben. Also der hätte kein Problem gehabt. Also du hast ja auch keinem Priester, könntest einen Vorwurf machen, wenn du schon im KZ bist, halt nicht, meine Güte, das ist schon schlimm genug. Nein, der hätte weiterleben können, der war jetzt nicht dran gewesen. Dieses schwere Schicksal war an ihm vorbeigegangen. Glück gehabt, ne? Aber diesen armen Franz Gavonetznik hat es erwischt gehabt, ne? Und dann sieht er das und er sieht, dass dieser Mann furchtbares Leid zu tragen hat. Und dass er Angst hat. Und dass er Angst hat um seine Frau und seine beiden Kinder. Und dann sagt er, nehmt mich. Das ist geistliche Gesinnung. Das ist irdisch gesehen totaler Irrsinn. Fleischlich gesehen ist das Wahnsinn. Das wird ein Weltmensch nie machen. Das wäre totaler Schwachsinn. Warum soll ich mein Leben, das bisschen Jahre, ich habe für so einen hingeben und dann vor allem in so eine furchtbare Sache halt, nicht? Übrigens, die haben den 14 Tage drin gehabt, nach 14 Tagen war der noch am Leben. Nach 14 Tagen mussten sie diesen Pater Kolbe erschießen. Die haben dann ihren Urin getrunken, der hat 14 Tage da überlebt, nicht? Ohne Essen, ohne Trinken. Ja? Da haben sie ihn nachher noch erschießen müssen. Das ist freiwillig reingegangen. Das ist fleischlich, menschlich, weltlich gesehen, totaler Wahnsinn. Geistlich, einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ist das nicht das ganz Große? Das ist eine Sache, wo du sagst, Mann, das ist eine Einstellung. Da achtet einer sein eigenes Leben ganz gering, um Christi Jesu willen, und nimmt die Lasten des anderen auf ein. Dieser Pole hat überlebt, dieser Franz, hat nachher sich für seine Kinder konnte er da sein, um seine Frau kümmern halt, nicht? Weil dieser Maximilian Kolbe in die Bresche gesprungen ist, nicht? Das ist geistliche Gesinnung. Geistliche Gesinnung, die sagt, ich achte das meine ganz gering. Ich vertraue auf Gott, auf Jesus Christus. Anderes Beispiel, was geistliche Gesinnung ist. Aus dem Ersten Weltkrieg halt, nicht? Da hat's in Dorpat, das war im Ostpreußen halt, Litauen heute, hat es einen Pfarrer gegeben, der hieß Traugott Hahn. Und dann ist die Rote Armee 1917 vorgerückt und die haben dann die zaristische Armee besiegt halt, nicht? Und dann sind die gekommen und drohten auch Litauen und Dorpat einzunehmen halt, nicht? Und dann ist gesagt worden, wir müssen alle fliehen, wir müssen ins Deutsche Reich halt, die waren deutschsprachig halt, nicht? Das werden wir nicht überleben. Und dann ist dieser Traugott Hahn halt, nicht? Der auch 4 Kinder gehabt hat, hat sie in Zucht gesetzt und ist dann losgefahren. Und hat er, während er losgefahren ist, Johannes 10 gelesen, nicht? Vom guten Hirten. Der Mietling verlässt die Herde, aber der gute Hirte bleibt bei der Herde. Und es waren noch Gemeindeglieder in Dorpat zurückgefahren, die hatten kein Geld mit der Zucht zu fahren. Er war begüterter Pastor, der konnte das halt, nicht? Hatte in Baden-Württemberg Verwandte, da wäre er hingefahren. Und dann steigt er aus in Königsberg und sagt seiner Familie, ich kann nicht mit euch fahren. Ich muss zurück zu meiner Herde. Die wussten aber, was die Rote Armee mit den Pastoren macht, ne? Dass sie die alle an die Wand stellen. Das waren die Ersten, die erschossen haben. Halt, ne? Das war klar, der geht zurück in den Tod. Auch hier wieder geistlich totaler Wahnsinn. Ist er noch zurückgefahren, hat er noch zwei Gottesdienste mit seiner Gemeinde gehalten, halt, nicht? Und dann haben sie ihn verhaftet und haben ihn schließlich umgebracht, halt, nicht? In den Tod zurückgegangen. Aber der hat seiner Gemeinde ein Zeichen gegeben, halt, nicht? Ich habe einen Auftrag, der höher ist. Ich bin als Pastor eingesetzt, als Pfarrer, und ich muss für die Herde da sein. Und dem hätte keiner einen Vorwurf gemacht, ne? Keiner hätte dem Vorwurf gemacht, zu sagen halt, ey, wenn er jetzt seine Familie in Sicherheit gebracht hätte, er hat doch 4 Kinder gehabt, eine Frau, meine Güte halt nicht, der ist wenigstens rausgekommen. Ja, aber der hat erkennen müssen, es gibt was anderes. Ich habe Dienst im Reich Gottes und das ist wichtiger als die eigene Familie. Und dann sind die Kinder eben als Halbwaisen aufgewachsen. Nicht? Aber das ist eben auch wieder etwas zu sagen. Geistlich kannst du das verstehen. Das verstehe ich, das ist ein großes Vorbild im Glauben, wenn ich dann sehe, Mann, was so jemand gebracht hat, nicht? Sein eigenes Leben nicht geschont hat und hat das eingesetzt, nicht? Und wenn ich dann sowas lese, dann frage ich mich, was mache ich eigentlich als Pastor, ne? Was führe ich eigentlich für ein Leben halt, nicht? Was haben Brüder getan? Also geistlich ganz stark, wo nach 100 Jahren noch so jemand durch sein Leben Zeugnis ablegt halt, nicht? Aber fleischlich gesehen, auch wieder totaler Wahnsinn. Wieso bist du denn gefallen? Wird die Welt dir sagen, nicht? Ich kann mir vorstellen, wenn da im Zugabteil einer gesessen hat, der nicht Christ, bist du bescheuert? Hast du sie noch alle? Du kannst ja nichts mehr machen. Die Gemeinde ist eh da bald kaputt halt, nicht? Das bringt doch alles nichts mehr, ne? Zu sagen, bleib bei uns halt, nicht? Bring dein Leben in Sicherheit halt, nicht? Das ist der Unterschied zwischen fleischlich gesinnt sein und geistlich gesinnt sein. Es ist nicht verboten, die Dinge dieser Welt zu genießen und da auch nicht missverstanden zu werden. Es ist nicht verkehrt, nicht eine glückliche Ehe zu führen und sich um seine Familie zu kümmern und die lieb zu haben. Ganz im Gegenteil, das ist geboten. Es ist nicht verboten, in seinem Job Leistung zu bringen und auch befördert zu werden und Karriere zu machen. Es ist auch nicht verboten, Häuser zu kaufen, Aktien zu kaufen, die anzulegen, gar kein Thema. Und es ist nicht von uns verlangt, dass wir als mittellose Eremiten hier irgendwo jetzt im Hochsauerlandkreis uns eine Hütte bauen und dann mit nichts mehr leben und nur noch allein beten und nur noch in der Bibel. Das ist nicht von uns versagt. Was uns aber verboten ist, ist, dass wir unser Leben an diese Dinge hängen, die fleischlich sind, die Welt sind. Es gibt ein ganz tolles Buch. Die Bibel ist das tollste Buch und wenn man das liest, ist genügend. Aber wenn ihr mal ein anderes Buch lesen wollt, kein christliches Buch, von einem ganz schlauen Mann, Erich Fromm, Haben oder Sein. Haben oder Sein heißt das. Das ist aus den 70er Jahren. Das bringt das genau auf den Punkt halt, nicht? Wo er genau sagt halt, ist so ein Soziologe der Frankfurter Schule gewesen, der sagt, wodurch lassen Menschen sich bestimmt sein lassen? Von dem, was sie haben? Und er sagt, das ist eine furchtbare Existenzform. Oder von dem Sein, wozu sie berufen sind. Er macht das auch als Beispiel, obwohl er Atheist, deutlich zu sagen, so leben Christen nach der Bergpredigt. Die haben eine neue Existenzform und der ruft auf, Leute zu sagen, nicht mehr im Haben-Modus zu leben, sondern im Sein. Und genau das meint es tatsächlich auch. Wir haben eine Menge Dinge, nicht? Wir haben Familie, wir haben Auto, wir haben Haus und alles. Das dürfen wir haben. Aber die Bibel sagt uns im Korintherbrief, haben als hätten wir nichts. Haben als hätten wir nichts. Hängt euer Herz nicht an diese weltlichen Dinge. Hängt eure Sachen nicht an das, was fleischlich ist. Sondern lasst euch bestimmt sein von einem Sein, das, was euer Leben wirklich gibt. Nämlich, dass Gott euch lieb hat und dass ihr seinen Geist habt. Das ist ganz wichtig halt, nicht? Wir brauchen uns nicht daran zu hängen halt, nicht? Wenn du geistlich gesinnt bist, dann darfst du ein Haus haben, darfst du eine Familie haben, alles. Und das darfst du auch genießen. Aber wenn du die Dinge dann verliest, dann wird es dir nichts ausmachen. Und du wirst auch keine Angst vor dem Verlust haben. Wenn du fleischlich gesinnt bist, wirst du immer vor dem Verlust Angst haben. Was passiert nur, wenn meine Frau stirbt? Was passiert nur, wenn ich mein Haus nicht bezahlen kann? Wenn ich arbeitslos wäre, das geht den Bach runter halt, nicht diese Dinge. Da hast du immer Angst. Fleischlich gesinnt sein macht immer Angst. Geistlich gesinnt sein sagt, hey, da genießt du die ganzen Dinge. Hey, Halleluja, wunderbar, ich habe eine tolle Frau, habe ein tolles Haushalt, habe einen Haufen Kohle, ich spreche jetzt von mir halt nicht, ich kann mir so viel leisten, das mache ich so gar nicht, lass richtig krachen, das ist ein tolles Leben, wunderbar. Wenn es weg ist, ist es halt weg, meine Güte, bin ich eines Tages im himmlischen Jerusalem, was soll mir denn passieren? Die paar Jährchen hier, ne? Meine Güte halt nicht. Fleischliche Gesinnung, geistliche Gesinnung halt nicht, das ist ganz wichtig. Und diese geistliche Gesinnung ist das, was die Bibel fordert und von der fleischlichen ruft es uns weg. Und im dritten Punkt, wo wir gleich hinkommen, nach dem Lied, was wir jetzt singen werden, halt nicht, da wird es darum gehen zu sagen, wie können wir das denn überwinden? Dass wir von fleischlicher Gesinnung lassen und dass wir zu geistlicher Gesinnung stärker kommen. Wir machen mal ein bisschen die Fenster hinten auf, wir können mal durchlüften halt und singen das Lied und dann können wir einmal hier frische Luft haben. So, Fenster dürfen wieder geschlossen werden. Danke für die musikalische Begleitung. Ja, erster Punkt hatten wir gehuckt, was ist überhaupt fleischliche Gesinnung? Zweiter Punkt, was ist die geistliche Gesinnung? Jetzt wird's spannend halt, nicht? Nachdem wir das ein bisschen theoretisch geguckt haben, wollen wir aber ein bisschen praktisch schauen, wie kann das denn gelingen, dass ich diese fleischliche Gesinnung überwinde und dass ich zu einer geistlichen Gesinnung komme. Und damit, das habe ich eben schon angerissen, sind wir quasi bei der Kernfrage unserer geistlichen Existenz. Das ist ganz wichtig, denn wenn ich diese geistliche Gesinnung habe, wenn ich das denke, was der Heilige Geist tut, wenn ich das mache, was der Heilige Geist sagt, halt, ich will mich davon bestimmt sein lassen, sind alle anderen Dinge ein Automatismus. Also unser Missionseinsatz und viele Dinge andere mehr, unsere Nächstenliebe, das ist dann ein Automatismus. Deshalb müssen wir das grundlegend hinkriegen. Das ist etwa so, als wenn du Fußball spielen willst, halt nicht. Wenn du da nicht trainiert bist, da gehst du auf den Platz halt, da kriegst du nichts hin halt nicht. Aber wenn du vorher ein ganzes Jahr, was weiß ich, jeden Tag gelaufen bist, nicht, hast Konditionstraining gemacht und hast 2 Stunden am Tag Techniktraining gemacht, nicht, da hast du die Instrumentarien, damit du Fußballer sein kannst, nicht. Und für uns als Christen ist das quasi der Grundstock halt nicht, dass wir weggehen von der fleischlichen Gesinnung hin zur geistlichen Gesinnung. Übrigens, das ist ein harter Kampf. Ein harter Kampf, davon spricht die Bibel halt, nicht? Jesus sagt in Matthäus 26, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nicht? Das sagt er den Jüngern, als sie da im Garten Gethsemane dann halt einschlafen halt, nicht? Das ist so, der Geist ist willig, der Fleisch ist schwach halt, nicht? Und es zieht da wieder Sache immer wieder runter in diese fleischliche Gesinnung halt, nicht? Paulus sagt das in Römer 7, nicht? Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Er sagt der Apostel Paulus, und das war ja nun wirklich der Crack als Christ halt. Ne? Und der sagt von sich selber, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich halt nicht. Also der hat schon erkannt, was fleischlich und was geistig ist, das sagt er auch der Gemeinde halt nicht. Aber er selber steht immer wieder in diesem Kampf, nicht, dass der Widersacher ihn immer wieder runterzieht halt nicht, in diese fleischliche Gesinnung halt nicht. Und da ist eben die Frage, wie können wir diesen bleibenden Kampf bestreiten halt nicht, wie können wir das tun, dass wir wegkommen von dieser fleischlichen Gesinnung hin zur geistlichen Gesinnung. Und da habe ich 3 Punkte. Und die bringe ich immer. Also mich hat jetzt jemand angerufen, wegen diesem ganzen Predigtgedöns hier, was da war, hier der ganze Hype. Da hat mich jemand angerufen und gesagt, die wollen jetzt drüber promovieren. Alter. Das Ding ist noch keine 6 Wochen alt, da will einer eine Doktorarbeit schreiben über den Predigtstreit in Bremen. Sag ich, na prima. Wenn der da eine Doktorarbeit schreibt, der wird der sicherlich irgendwann feststellen, wenn er ein paar mehr Predigten von mir hört, der wird der irgendwann sagen, ja, der Latzel, der legt jede 2. Predigt immer dieselbe Platte auf. Da kommt immer wieder dasselbe bei dem Typen, ne? Immer wieder der geistliche Dreiklang in B. Der geistliche Dreiklang in B. Ihr kennt ja nicht aus der Musik, nicht diesen Dreiklang. Das ist Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Volkening, der alte Pietistengeneral, der hat mal gesagt, der wichtigste Buchstabe im christlichen Alphabet sei das D. Demut, Dienen, Dankbarkeit. Das ist alles wichtig. Ich sage, der B ist noch wichtiger, dieser Buchstabe halt. Bibel, Beten, Buße. Und mit diesen 3 Dingen gelingt es uns, wegzukommen von fleischlicher Gesinnung zur geistlichen Gesinnung. Bibel, Beten, Buße. Zu allen 3 sage ich jetzt was. Bibel. Ohne Bibel lesen, ohne das Hören auf bibeltreue Verkündigung, können wir diesen Kampf nicht bestreiten. Epheser 6, wisst ihr, geistliche Kampfführung, wie funktioniert das halt nicht? Wenn wir mit den Mächten der Finsternis zu tun haben, nicht, dann müssen wir den Schwert des Geistes nehmen, welches ist das Wort Gottes. Mit dem Wort kämpfen. Das ist ganz wichtig, dass du wegkommst von der fleischlichen Gesinnung. Dazu ist das Allerwichtigste, die Bibel. Darin musst du gegründet sein, gegründet sein. Auch hier kommt jetzt wieder ein Spruch, den haue ich auch überall raus, wo ich hinkomme halt nicht. Und ich hoffe, dass ihr das auch tut. Minimum an geistlichem Training pro Tag. 1 Kapitel Altes Testament, 1 Kapitel Neues Testament. Drunter geht's nicht. Drunter geht's nicht. Also wer so denkt, so nach dem Motto, ja, ich lese ja morgens die Losung, einmal die Woche gehe ich in die Jugendstunde und sonntags in die Stunde. Und das war's. Also da kommst du vielleicht gerade so über die Runden, dass dein geistlicher Mensch nicht verhungert. Aber da ist kein Wachstum im Glauben. Und da stehst du ganz ungeschützt vor dem Widersacher. 2 Kapitel Minimum jeden Tag. Denn wenn du dich nicht gründest im Wort, dann prägen dich andere Dinge. Du musst richtig Wort Gottes reinziehen, dass dich das prägt, damit nicht andere Dinge kommen. Der Nachbar neben uns, der hat vor 1 Jahr sein Haus verkauft, der hat immer seinen Garten richtig schön gepflegt, der hat immer was gemacht halt, nicht? Der ist da fast jeden Morgen drin gewesen, ich habe immer schlechtes Gewissen gekriegt, weil mein Garten, der sieht so ein bisschen wüst aus, und der hat dann immer gejädet und gemacht und getan, irgendwann sind die ausgezogen, die waren halt älter, haben das Haus verkauft, da ist 1 Jahr nichts gemacht worden. Wenn nichts gemacht wird, heißt das nicht, dass da nichts passiert im Garten, sondern dann kommt sofort was, da kommen die ganzen Unkräuter im Garten. Der Garten, der sieht jetzt aus wie Kraut und Rüben. Vor einem Jahr war der noch richtig schön. Kraut und Rüben, da wächst all möglicher Mist drin. Und genauso ist das, wenn wir uns nicht füllen mit dem Wort Gottes, wenn uns nicht das prägt, wenn das nicht in uns ist, dann füllen uns andere Dinge. Der Mensch ist kein geistliches Vakuum. Da, wo das Wort Gottes nicht ist, da kommt der Widersacher mit all seinen Lehren und mit all seinen Wissen halt, nicht? Mit all dem Dreck, den er zu bieten hat, nicht? Eins der wichtigsten Dinge ist das Geld, nicht? Und dann kommt er mit dem Geld. Der kann mit dem Geld arbeiten. Du, wenn du dir erstmal dem Raum gibst, nicht, dass du dich mit Geld richtig beschäftigst, dann geht's los halt, nicht? Das ist unglaublich. Ihr könnt nicht, sagt Jesus Gott, dem Mammon dienen. Funktioniert nicht. Das macht so viel in unserem Leben halt, nicht? Und dann denkst du nach und dann hörst du Nachrichten halt, nicht? Muss ich denn in Aktien? Gehe ich in Gold halt, nicht? Doch lieber ein bisschen Immobilien, also ein Krempel halt, ne? Da bist du dran, das kann dich füllen und dann guckst du und dann gewinnst ein bisschen Geld, da verlierst du wieder ein bisschen halt, nicht? Füllt dich halt, nicht? Auf einmal tanzt du um das goldene Kalb, merkst gar nicht, wie es ist halt, nicht? Weil dich nur damit beschäftigst, mit deinen Aktienkursen, aber die Bibel kriegt nicht mehr so einen Stellenwert halt, nicht? Füll dich mit dem Wort Gottes. Füll dich mit dem Wort Gottes und das wird dich prägen. Das wisst ihr auch, wenn ihr jetzt hier auf diesem Wochenende seid, ne, da geht ihr irgendwann nach Hause am Sonntagnachmittag und dann habt ihr einen geistlichen Input mitgenommen. Da habt ihr wirklich, denke ich mal, jeder ein Stück weit was mitnehmen können, dass ihr ein Stück weit gewachsen seid im Glauben. Das wäre was anderes, als wenn ihr gesagt hättet, ich fahre jetzt, was weiß ich, mit meinen Chatfreundinnen übers Wochenende nach Mallorca. Gibt's keine Andachten, wir machen nur Halligalli, jeden Abend in die Disco halt, nicht? Und dann wird sie erzählt über die hübschen Jungs, dann weiß der Kuckuck. Also, da kannst du dich auch mitfüllen, aber da kommst du geistlich nicht weiter. Das, was wir uns nehmen, was wir uns geben halt, das füllt uns und prägt uns, nicht? Wer kleine Kinder hat, weiß das, nicht? Da fängt man an zu gucken, was muss ich denen in der Ernährung geben, dass ja alle Mineralien, alle Vitamine, alle Proteine dabei sind, nicht? Damit diese Kinder alles haben, was sie fürs Leben brauchen. Das, was du in die Reihen stoppst oder mit der Flasche dann gibst halt, nicht? Das macht das dann aus denen. Und genauso ist es mit uns. Das, was uns füllt, nicht? Das prägt uns. Deshalb immer wieder das Wort Gottes, da musst du zu Hause sein, das muss dich füllen halt, nicht? Das ist wie eine Medizin halt, die dich von innen heraus verabreicht, weil in diesem Wort, wenn wir gesagt haben, geistlich, ist ja Gott selber drin, nicht? Das Wort ward Fleisch, nicht? Und wohnte unter uns. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes und wenn wir das an uns, wenn wir das richtig reinziehen, dann füllt uns Heiliger Geist. Und wenn wir andere Dinge in uns reinknallen, die Aktienkurse halt, nicht, was weiß ich, wenn wir arbeiten wie ein Beknackter, nur damit wir, was ich in der Firma weiterkommen halt, dann prägt uns anderes und das wird dann zum Herr unseres Lebens halt, nicht? Deshalb die Bibel, die Bibel, die Bibel. Und dann kannst du auch den Anfechtungen in dieser Welt bestehen. Da kannst du ganz praktisch kämpfen, wie mit diesem geistlichen Schwert, wie das in Epheser 6 heißt. Ich sage das mal ein paar praktischen Beispielen. Also, wenn du zum Beispiel vom Geld gefangen bist, wenn du Angst um deine Zukunft hast, dann knall dir diesen Text Matthäus 6, Lukas 12, den ich eben vorgelesen habe, weil nicht. Sorgt euch nichts, schaut die Raben am Feld an. Den Text lest 10-mal am Tag. Und dann wirst du sehen, wie dieser Text, in dem du liest, in dem du dann immer wieder mit beschäftigst, in dir eine andere Wirklichkeit schafft. Dann wird dein Blick weggeführt von dem, was die Welt dir einflüstert, hin zu dem, was Jesus dir sagt. Aber wenn du Jesu Stimme keinen Raum gibst, dann labert dich die Welt zu mit all den Dingen, worüber du dich Angst machen musst halt, nicht? Also den Text reinknallen. Oder für die Männer ist das ja so ein Problem, nicht? Wenn ich irgendwo hinkomme als Evangelist und abends Gespräche sind noch nachher oder dann Seelsorge ist, kannst du von ausgehen, von 10 Männern, die kommen, 8 Männer kommen im selben Problem. Die sitzen dann vor dir, die kommen auch zu dir, nicht weil vor Ort kein gläubiger Pastor wäre, aber weil das, was sie dir erzählen, das soll der vor Ort nicht hören. Da geht's immer los, ja, ich bin schon seit 30 Jahren Christ, alles in Ordnung, super Ehe, spitze, aber ich habe ein Problem. Nachts, wenn meine Frau schläft, dann geht's raus. Und dann wird im Computer RedTube, PornTube, wie der ganze Dreck heißt, geguckt. Und ich habe ein Pornoproblem. Ich komme da nicht mehr von weg. 4-5 Mal am Tag muss ich dann hin und muss mir den Scheiß angucken. Das ist wirklich diese Problematik halt, nicht? Was kann ich machen? Das ist doch ganz einfach. Das ist doch wirklich ganz leicht. Hier, Wort Gottes. Nimmst du das, legst du hin, Epheser 6, geistlicher Kampf, und das legst du so vor deinen Computer. Und dann liest du, während das Ding auf deiner Tastatur liest, Epheser 6. Dann sollst du mal sehen, wer der Stärkere ist. Liest du Epheser 6 immer wieder von diesem geistlichen Kampf. Wir haben es nicht mit irdischem zu tun, sondern mit dem Fleisch, sondern mit Mächten und Gewalten halt nicht. Und dann wirst du wirklich erleben, wie nicht du, der du stark bist, sondern das Wort durch dich stärker ist als das, was dich zwingt, dieses Ding anzuschalten. Aber wenn du dann gehst und sagst, okay, ich nehme mal das Wort Gottes, stell das in den Schrank, und dann geht's los hier. Mal gucken, was heute zu bieten ist, ne, wie die Mädels aussehen. Da verlierst du immer. Ohne Wort Gottes verloren. Das ist tatsächlich das, was uns hilft. Weg von dem Fleischlichen hin zum Geistlichen. Oder wenn Leute tief drin sind, ich erlebe das immer, da kommst du als Seelsorger irgendwo hin, das ist so meine Standardgeschichte, ne, wo ich sage, Standardwerkzeug. Es gibt ja auch so Handwerker, die kommen, wenn die wissen, okay, das und das ist jetzt kaputt am Auto, da wissen die, was muss ich da einbauen. Also ist ganz klar, das ist die Ursache, das ist das, was ich machen muss halt, nicht? Genauso ist es für einen Seelsorger. Wenn der ein bisschen Erfahrung hat, kommt der, zack, und da ist einer richtig traurig, richtig tief drin halt, nicht? Also hat einen Niederschlag, also der Mann ist weg oder der Mann ist gestorben halt, nicht? Oder irgendwelche furchtbaren Dinge. Psalm 23, nicht? Sage ich den Leuten auch. Richtig, sagt euch den 10-mal am Tag auf, nicht? Und in Vers 4 sage ich den Leuten, den spreche ich dir zu, halt nicht. Und ob er schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Was der Psalm 23 für eine Kraft hat, das könnt ihr überhaupt nicht vorstellen, Wort Gottes. Deshalb ist er auch so beliebt, weil das viele Leute erfahren haben, ne? Das ist vermeintlich jetzt so altbekanntes, aber das läuft, das funktioniert halt, nicht? Das funktioniert, wie du selbst in schwersten Situationen Trost bekommen kannst, halt nicht? Oder wenn du Streit mit Menschen hast, sage ich, wenn die Leute fragen, was soll ich denn machen, dann sage ich, dann lest mal Kolosser 3 halt, nicht, wie wir uns zu benehmen haben, nicht? Nicht einer vergebe dem anderen, wie Christus euch vergeben hat, nicht? Seid dankbar in allem. Knall das rein, Kolosser 1 bis 16, nicht? Und dann guckst du, das liest du dir 10, 15 Mal durch am Tag und dann sollst du sehen, was dieses Wort mit dir macht. Da musst du nicht in den Wiedervergeltungsmodus eintreten. Oder wenn einer Angst hat vor irgendwas, was kommt, halt, nicht? So eine Geschichte hat wieder Luther gemacht, nicht? Ich bin heute bei Luther. Also das wird heute festgelegt, halt, nicht? Als ich als Reformierter habe heute ganz viel über Luther gesprochen, halt, nicht? Luther, nicht? Also der hat immer wieder Angst gehabt, nicht? Ist das alles richtig? Und hat sich immer selbst therapiert. Und das, was ihm unwahrscheinlich Kraft gegeben hat, Psalm 46, nicht? Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben, nicht? Und wenn gleich die Meere, die Berge ins Meer senken, halt, nicht? Fürchten wir uns nicht, nicht? Der Herr Zebert ist bei uns, unsere Stärke und Schutz. Das hat ihn so geflasht, dass er ein Lied geschrieben hat drüber, nicht? Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen, halt, nicht? Das hat ihm richtig Kraft gegeben, halt, nicht? Und er war angefochten. Der war manchmal mal richtig tief drin halt, nicht? Da hat er auch nicht fleischlich gedacht, ist das alles richtig, wie wird es denn weitergehen? Kann ich das verantworten halt, nicht? Und dann war es immer wieder das Wort Gottes, was ihn gestärkt hat halt, nicht? Damit musst du arbeiten. Aber das kannst du nur dann, wenn du es wirklich reichlich in dir wohnen lässt. Das ist auch so ein Wort aus der Bibel, nicht? Kolosser 3 halt, nicht? Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen halt, nicht? Und dann werdet ihr merken, wie immer wieder ihr weggeführt werdet von der fleischlichen Gesinnung zur geistlichen Gesinnung halt, nicht? Dazu muss man, wie gesagt, Bibel lesen. Und dazu muss man um die bibeltreue Verkündigung gehen halt. Da auch nochmal ein Tipp zu. Wenn man Bibel liest, da sagen die Leute, ja, das mache ich ja. Ich lese jetzt immer jeden Tag, aber es kommt zu wenig bei rum, sage ich dann. Sage ich erstens vorher beten und zweitens sage ich, geh mal hin und lies und schreib dir aus jedem Kapitel 3 Punkte raus, wo du gemerkt hast, die sind dir wichtig geworden. Darum geht es. 3 Punkte rausschreiben und dann bezieh die auf dein Leben. Das ist ein ganz guter Trick, wenn man Bibel liest, zu sagen, einfach mal gucken, was hat dieses Wort, nicht nur für den geschichtlichen Kontext, sondern was sagt Gott hier und was hat das für eine Bedeutung mit meinem Leben? Und dann wird das Ding auf einmal lebendig halt nicht. Und wenn ihr Dinge nicht versteht, dann geht zu den Ältesten hin, zu Brüdern, zu Schwestern, die im Glauben stehen, auch zu so einem Pastor mal, der gläubig ist halt nicht, und fragt den. Ich frage mich immer, wofür bin ich eigentlich Pastor geworden? Die Leute kommen mit allem möglichen Blödsinn zu mir, aber mit den Kernfragen so gut wie gar nicht halt. Also 95% der Dinge, die ich zu bewältigen habe, haben nichts mit der Bibel zu tun halt. Nicht dafür habe ich studiert, könnt ihr ja manchmal nicht, dass ich alles weiß, nicht beileibe nicht. Aber ich wundere mich immer darüber zu sagen halt, wie wenig auch in meiner eigenen Gemeinde gefragt werde halt. Nicht, dem mache ich immer Mut, sag, frag die Leute, dafür sind die da, das sind die theologischen Fachleute, nicht fragen, wenn ihr was nicht verstanden habt, nicht. Aber wichtig, lasst das Wort Gottes reichlich bei euch wohnen, um wegzukommen von fleischlicher Gesinnung. Ist das allerwichtigste? Wichtig ist als erstes die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel. Zweitens, das Beten. Ich habe ja gesagt, diesen Dreiklang in B, Bibel, Beten, Buße, Beten, 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 Beten. Auch wenn ihr das schon hunderte Male gehört habt. Immer wieder sprechen mit dem lebendigen Gott. Immer wieder den Kontakt suchen. Immer wieder halt, nicht? Betet ohne Unterlass. Das ist kein Spruch von mir, das hat Apostel Paulus im Heiligen Geist gesagt. Betet ohne Unterlass. Immer wieder mit Gott beten halt, nicht? Und da will ich auch gerne nochmal wiederholen, wie man betet. Ich habe eben schon vom Zähneputzen gesprochen. Ich weiß, ich war im Studium so drittes, viertes Semester, da war ich beim Zahnarzt. Und hat sich der Zahnarzt meine Zähne angeguckt und hat er gesagt, wissen Sie was, Herr Latzel, Sie machen nochmal einen Grundkurs Zähneputzen bei uns. Weil ich glaube, das haben Sie gar nicht verstanden, wie man die Zähne putzt, so schlecht wie Ihre Zähne sind. Ich habe ja alles voller Goldzähne. Und dann musste ich da antreten bei so einer Zahnarzthelferin. Und die hat sich dann hingestellt mit der Zahnbürste, mir alles gezeigt und wie man es machen muss. Da habe ich wirklich Dinge gelernt, die ich vorher nicht so im Blick hatte. Ich habe immer so einfach Ding rein, zipp, zipp, geschoben und so, fertig, wopp, wopp. So, und dann von wegen mit Zahn Zahnseide und all so ein Krempel, da hatte ich gar keine Ahnung von halt, nicht? Also das habe ich dann gelernt, obwohl ich schon einige Jahrzehnte halt Zähne geputzt hatte. Und so ist es auch mit dem Beten halt, nicht? Manche Leute, die beten, aber denen darf man ruhig nochmal sagen, wie Beten funktioniert halt, nicht? Das ist ganz wichtig, das möchte ich mal tun. Betet, und zwar, es gibt 4 Arten von Gebet. Und alle Arten dieses Gebetes bitte berücksichtigt. Das erste ist die Bitte. Die Bitte, das ist die erste Art des Gebetes, die kennen alle, nicht? Bitte gib mir. Das dürft ihr machen, ganz im Gegenteil, alles von Gott erwarten halt. Also gib mir eine gute Note in der Mathearbeit, wenn ich gelernt habe halt, gib mir irgendwann den Mann fürs Leben halt, nicht? Gib mir irgendwann eine gute Altersversorgung, dürft ihr alles bitten. Aber bei der Bitte gibt es auch verschiedene Stufen. Also das für mich zu erbitten ist das eine. Was wichtig ist, dass man auch vom Bitten für sich in die Fürbitte kommt. Vergesst nie für andere zu beten. Ihr seid Fürbitter. Wenn ihr erkennt, irgendein Bruder, eine Schwester hat ein Problem, einer trage des anderen Last. Und so wie ihr für eure eigenen Dinge betet, betet auch für die, dass ihr Fürbitter seid. Auch wenn ihr mitkriegt, in Nigeria sind Christen entführt worden, bittet für die. Betet, auch wenn die das gar nicht mitkriegen. Ich habe das große Privileg, dass für mich viele Menschen beten, auch gerade nach dem ganzen Krempel, der passiert ist. Das war so stärkend zu erleben. Wow. Da weiß ich, dass so viele Leute die Hände für mich gefaltet haben. Das ist stark. Da passiert was. Da wirst du ruhig. Da weißt du auf einmal, hey, das sind Dinge, die sind längst geebnet, weil andere Leute für dich die Hände gefaltet haben. Nicht? Betet füreinander. Also, dass ihr auch für andere betet. Nicht? Das ist ganz wichtig. Also die Bitte, ganz wichtig. Aber da muss ich weiter, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also für euch selber zu beten, das ist ganz klar. Das ist ein Automatismus. Tut übrigens auch die Welt. Also glaubt mir bitte eins. Wenn die Leute, ich glaube an nichts, nicht? Die großen Sprüche, wenn sie dann kommen halt, nicht? Ich bin Agnostiker, nicht? Ich bin Atheist, was sie da einem dann erzählen. Also wenn ich irgendwo eingeladen werde, so, ich habe ja auch weltliche Freunde, da kommt man hin. Und wenn dann die Leute, die ja nicht kennen, mitgekriegt haben, bist Pastor, nicht? Und dann stehst du dann da beim Gläschen Sekt bei der Hochzeit oder sonst irgendwas und sagen sie, ja, Herr Pastor, ich bin Agnostiker, ich bin Atheist. Da sage ich dann immer ganz frosch raus, sage ich, aber gebetet hast du auch schon? Nee, wie denn? Ja, damals im Krankenhaus. Ja. Ja gut, da, ne, das war, ja. Also dieses, wenn die Leute in die Grenzbereiche kommen, nicht, dann ist der natürlich, dann merkt er auch nicht, ich falte da die Hände, sage ich, ist okay, kannst ja bitten, du kannst Gott bitten, aber vergiss dir auch nicht zu danken, wenn du das bekommen hast, was du bekommen hast, nicht. Also das Bitten ist klar, muss ich weiter nichts zu sagen. Das zweite, was wichtig ist im Gebet, ist die Buße. Das vergessen viele Leute. Das ist ganz wichtig. Als Jesus uns das Beten beibringt, da sagt er nicht nur über das tägliche Brot, die Bitte, sondern auch, vergib uns unsere Schuld. Und wenn Jesus uns so beten lehrt, dann gehört das, die Buße, die Beugung, ganz klar mit ins Gebet hinein. Bittet immer wieder Gott um Reinigung. Ich komme gleich nochmal extra zu dem Punkt Buße, was da insgesamt haben, aber auch im Gebet muss das immer wieder Platz haben, zu sagen, bekennt vor Gott immer wieder, dass ihr schuldig seid. Wenn ihr weg wollt von fleischlicher Gesinnung und zur geistlichen Gesinnung, dann ist das, was euch prägen wird irgendwann, dass euch immer wieder klar sein wird, ihr seid nur Sünder. Lukas 18, der Pharisäer und Zöllner am Tempel, der eine ist der super, super Frommer halt, ne? Ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe, faste zweimal die Woche halt, nicht? Und was, bin ich wie ein Top-Christ. Der andere sagt nur, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Wenn das vom gläubigen Herzen kommt, nicht? Dann füllt Gott euch mit seinem Geist und führt euch zu geistlicher Gesinnung. Aber wenn ihr denkt, na, bei eurem Leben ist alles in Ordnung, ihr macht so die Haken hinter euer Leben halt, nicht so nach dem Motto, alles okay, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn Gott seinen Geist euch verwehrt, wenn der nicht wächst und ihr in fleischlicher Gesinnung stecken bleibt. Deshalb ist die Buße ganz wichtig, dass ihr eure Schuld bekennt. Und auch, das ist das andere, nicht nur sagt, Herr, vergib mir, sondern vergib auch den anderen. Das ist ganz wichtig bei diesem Buße. Also beten ist erste Bitte, Buße, vergib mir und vergib auch anderen. Ich vergebe denen, dass sie es getan haben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus sagt, wenn ihr nicht den anderen eure Schuld vergebt, nicht, dann werdet ihr nicht vollmächtig beten können, dann wird auch die Schuld bei euch bleiben. Das ist ganz wichtig. Seid bereit, anderen, die an euch schuldig geworden sind, zu vergeben. Das kann der weltliche Mensch nicht. Der weltliche Mensch, wenn an dem Schuld gegangen worden ist, gibt es 2 Mechanismen. Der erste Mechanismus heißt, ja, ich bin so ein kleines Schaf, ich erdulde das. Nicht, das ist mein Chef gewesen oder das ist der Starke in der Klasse halt nicht. Erleiden, nicht, das ist die Regression, dass ich es in mich reinfresse. Das andere, was der Weltmensch macht, ich zahle zurück, das ist die Aggression halt nicht. Wie er mir, so ich ihm halt nicht, ich zahle es zurück. Aber das ist nicht der Weg, wie ein Christ denkt. Der Christ gibt die Dinge, die Schuld, die an ihm passiert ist, ab. Der gibt es nur das Kreuz ab. Das ist ganz wichtig. Und das tut auch immer wieder, dass ihr Menschen, die euch geärgert haben, gemobbt haben halt, nicht, dass ihr vor den Heiland, vor den Thron Gottes steht und für die betet, dass ihr sagt, ich bitte Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Damit, so sagt die Bibel, sammelt ihr Kohlen auf ihr Haupt. Und damit seid ihr vor Gott wohlgefällig. Und das gefällt Gott, wenn ihr so betigen könnt. Nicht? So wie Christus am Kreuz. Vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht? Wenn ihr so eintreten könnt, nicht? Wenn ihr so in die Welt eintreten könnt, dann kann Gott ganz anders mit seinem Geist wirken. Und dann wird er euch segnen. Dann habt ihr einen geistlichen Blick. Das gehört mit dazu. Also das ist auch beim Beten wichtig. Also die Bitte, die Buße halt, nicht? Bei der Buße, wie gesagt, nicht nur für die eigene Schuld zu beten halt, nicht? Sondern eben auch für das Vergeben der anderen. Das dritte ist das Danken. Da sage ich heute Nachmittag noch eine Menge zu. Vergesst nicht im Gebet zu danken. Also Bitte, Buße, Danken. Philipperbrief heißt es, bittet Gott stets mit Danken. Bittet Gott stets mit Danken. Ich habe das gestern Abend schon gebracht, diesen Spruch. Nicht danken macht wanken, Gott loben zieht nach oben. Nicht? Ganz wichtig, vergesst im Gebet nie Gott zu danken. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Grund ihr zu danken habt für euer Leben. Also wenn ich dann manchmal, ich bin ja Jäger am Hochsitzsitzer und warte dann auf die düssigen Schweine, dass sie kommen halt, dann hast du nichts zu tun, dann fange ich an zu beten. Und dann fange ich häufig mit dem Danken an. Und dann bete ich, wofür ich alles danken kann. Das ist der Wahnsinn. Und wenn du im Danken bist, dann merkst du erstmal, was Gott in deinem Leben tut, nicht? Das ist so ein Prozess, nicht nur, dass du Gott die Ehre gibst, nicht? Dass du ihm wirklich dafür, wirklich die Ehre gibst, dem Allmächtigen. Nein, du selber merkst erstmal, wie gut es dir geht halt, ne? Da bist du selber in einen ganz anderen Bereich gesetzt, nicht? Der fleischliche Mensch, der weltliche Mensch, nicht egal wie viel der hat, der will immer mehr haben, der ist nie dankbar. Undankbarkeit ist Kennzeichen der gefallenen fleischlichen Welt. Aber Dankbarkeit ist das Kennzeichen eines geistlich denkenden Menschen halt, nicht? Und da können wir uns zu erziehen. Und je mehr wir danken, das ist so ein Zirkel halt, nicht? Je mehr wir danken, desto dankbarer werden wir. Indem du darauf guckst, wie wunderbar ist, dass du tolle Eltern hattest, nicht? Dass du eine nette Ehefrau hast, dass du gesund sein darfst halt, nicht? Dass du einen Job hast, nicht? Was Gott dir an Segnung alles, ey, es gibt so viel Grund zu danken. Das ist der Wahnsinn. Und das flasht dich, bin ich wieder dabei. Total halt, nicht? Wenn du da drin bist halt, das ist was ganz Wichtiges. Deshalb vergisst das Danken nicht. Ich gehe heute Nachmittag nochmal auf diesen Punkt drauf ein. Und das vierte, was wichtig ist im Gebet, ist der Lobpreis. Also diese vier Arten von Gebet zu unterscheiden. Bitte, Buße, Danken und Loben. Ja, Loben ist doch dasselbe wie Danken, sagen die Leute. Nein, das ist ein Unterschied. Danken tue ich für etwas, was geschehen ist. Das ist so ein Vergangenheitsaspekt. Also, meine Frau hat einen Kuchen gebacken halt, nicht? Ich komme nach Hause, esse den Kuchen und sage, danke Schatz für den Kuchen, den du gebacken hast, nicht? Das ist Danken. Aber wenn meine Frau jetzt hier zur Tür reinkommen würde und würde sagen, guck mal, das ist meine Frau, ja? Die schönste Frau, die es gibt. Die beste Köchin, hervorragendste Mutter. Und ich bin so verzückt von ihr. Sie ist die großartigste und tollste, ohne dass sie irgendwas gemacht hat. Die ist einfach nur da und ich fange die an, über den Klee zu loben. Das ist Loben. Ja? Und das ist etwas, was Gott wohlgefällig ist. Nicht nur für die Dinge, die er konkret bei uns getan hat, sondern wir sollen ihn auch loben. Anbeten in seiner Herrlichkeit. Nicht? Müsste man in den Psalmen lesen, heißt ja immer wieder Halleluja. Nicht? Heißt ja, lobt Gott, preist Gott. Ich meine, lobe den Herrn meine Seele halt, lobe den Herrn, immer wieder loben halt, anzubeten, einfach an seiner Herrlichkeit, nicht? Dass er der König aller Könige ist, der Herr aller Herren halt, nicht? Das ist was ganz Wohlgefälliges. Und der Lobpreis Gottes, das Loben Gottes, das ist unglaublich vollmächtig. Also Lobpreis heißt jetzt nicht so, was manchmal ein Lobpreisding ist, nicht, wenn die Leute dann so 28 Lieder am Stück singen und dann so halb meditativ daherschwirren, das ist jetzt nicht das, was ich meine. Sondern Loben heißt wirklich, Gott wirklich zu preisen für all das, was er ist. Und wenn ihr das tut, glaubt mir, da verändert sich was, da werdet ihr zu geistlichen Menschen. Und das möchte ich deutlich machen, nochmal mit einer Geschichte hier zum Schluss dieses Vortrages halt, nicht, was passiert ist. Und zwar an einer Stelle, wo das ganz deutlich wird, wie Menschen aufhören, fleischlich zu denken, sondern geistlich denken und das über den Lobpreis Gottes hinbekommen halt, nicht? Und zwar sind das Paulus und Silas, die sind im Gefängnis. Und zwar Apostelgeschichte 16, ich lese euch diese Geschichte vor. Die sind in Philippi und die haben jetzt wurden ausgezogen, sind mit Stöcken, so heißt es, hart geschlagen worden, nur weil sie das Evangelium verkündigt haben. Und dann passiert Folgendes. Da heißt es, nachdem man sie hart geschlagen hat, warf man sie ins Gefängnis und befahl den Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis, legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas um Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Das ist etwas, Leute, wenn ihr lobt, wenn ihr Gott lobt, dann verändert ihr die Welt. Der Lobgesang Gottes, der dringt in diese verlorene, kaputte Welt hinein. Wie in dieser Geschichte hier. Der Lobgesang Gottes, der verändert die Welt. Der Lobgesang Gottes trotz der Welt. Also hier die Jungs, die haben gerade Prügel erfahren, sind gefoltert worden. Und dann hat man sie auch noch in den Block geschlossen. Das heißt, sie konnten sich gar nicht bewegen. Die lagen also auf ihren Wunden, die hatten. Furchtbare Schmerzen. Da muss man sagen, hey, in so einer Situation, da weinst du doch und da bemitleidest du dich doch nicht. Was machen Paulus und Silas mitten in der Mitternacht? da fangen sie in dieser total, entschuldigt das Wort, beschissenen Situation an, Gott zu loben. Die trotzen der Nacht, die trotzen diesen Widrigkeiten. Und das ist geistliche Existenz. Das ist so ein konzessives Verhältnis, das kennt ihr vielleicht noch aus der Grammatik halt, nicht? Es gibt kausale Verhältnisse, nicht? Weil sie so eine schöne Frau ist, hat sich der Bursche in sie verliebt halt, nicht? Das ist kausal halt, nicht? Konzessiv ist, obwohl er so hässlich ist, hat sie sich in ihn verliebt halt, nicht? Das ist also konzessiv halt so der Widersatz halt, nicht? Und christliche Existenz ist konzessive Existenz. Obwohl alles so schlecht ist, loben wir Gott. Obwohl die hier in die Fresse gekriegt haben, gefoltert wurden, in Block eingeschlossen sind, die sind in einem Gefängnis, das ist nicht so Luxusgeschichten, wie wir sie heute haben, nicht? Da schlafen die Ratten rum, das ist der letzte Dreck, das sind die Fäkalien der Menschen, die da sind halt, nicht? Da liegen sie mit ihren offenen Wunden halt, nicht? In Block eingeschlossen halt, ne? Und loben Gott, das ist der Trotz. Und dann müsst ihr sehen, was dann passiert. Wer Gott lobt, der wird von Gott bevollmächtigt. Da passieren Dinge. Da müssen die nicht mehr sagen, nur Herr, kümmere dich mal um unsere Sachen. Das sieht der Heiland ja. Ja? Das sieht der Heiland ja. Die stimmen den Lobgesang an und da gibt es erstmal ein Erdbeben. Ja? Da gibt es ein Erdbeben, die Türen gehen auf, die Fesseln fallen von ihnen ab. Der Wärter, der dabei ist, ja, der will sie ins Schwert stürzen, nicht? Der Kerkermeister in Philippi. Ja? Da müssen die den davor bewahren, dass er Selbstmord macht halt, nicht? Da vertreibt der Lobgesang Gottes die Nacht. Auf einmal ist alles anders. Nicht, weil die gebetet haben, bitte Herr, mach mal. Nein, die waren im Lob. Und dann kommt das andere automatisch, das knallt dann raus. Wenn wir im Lobpreis Gottes sind, müsst ihr euch um gar keine Gedanken mehr, keine Dinge mehr Sorgen machen halt, nicht? Wenn ihr so geistlich seid, und das ist ein Zeichen hoher Geistlichkeit, dass Menschen wirklich nur noch Gott loben, die gucken nicht mehr auf ihren eigenes, sondern wirklich nur noch im Lobpreis sagen, Gott ist der Größte, der Beste, wirklich, wenn das richtig aus einem rausbricht, und er gar nicht mehr über seine ganzen Dinge spricht, nicht? Der ist ganz weit. Und er kriegt auch automatisch die Dinge geschenkt. Und der ist mit einem Mal auch vollmächtig, ja? Die loben hier, da steht hier drin, und die Gefangenen hörten sie. Die Gefangenen, da steht in dieser Geschichte drin, die Gefangenen hörten sie nicht. Wenn wir im Lobpreis drin sind, wenn wir trotz unserer schlechten Situation Gott loben und preisen halt, nicht? Dann sind wir mit einem Mal auch missionarisch, ne? Dann hören das die Gefangenen, die fragen sich, was ist denn hier los? Wie kann das denn sein, ne? Und der Aufseher, der kommt übrigens, der Kerkermeister kommt ja zum Glauben halt, ne? Der will sich gerade noch ins Schwert stürzen, da können die denen missionieren, weil die Gott gelobt haben. Die haben jetzt kein Evangelisationsprogramm ausgebreitet. Nein, über ihren Lobpreis passiert ganz viel. Deshalb mache ich das so deutlich vor euer Gebet. Natürlich bittet, ihr dürft Gott um alles bitten, was euch auf dem Herzen liegt. Gar keine Frage halt, nicht? Und ihr dürft vor allen Dingen auch für andere Menschen beten. Ihr sollt Gott danken, ihr sollt Buße tun, aber vor allen Dingen lobt Gott auch immer wieder. Glaubt mir, das ist etwas, da steht etwas ganz anderes drin. Wenn wir anfangen, die Wirklichkeit dieser Welt und die Realitäten dieser fleischlichen Gesinnung uns rund in den Kontext zu stellen, wie Gott wirklich ist, durch den Lobpreis, da verändern wir die Welt halt, nicht? Da gehen Türen auf, die verschlossen sind, da fallen die Fesseln von uns ab. Und dann werden wir von fleischlicher Gesinnung zu geistlicher gebracht. Wenn du gefoltert worden bist, wenn du im Block eingesperrt bist und liegst in Philippi vor 2000 Jahren im Gefängnis halt, nicht? Da ist fleischlich das ein ganz großer Wahnsinn halt, nicht? Zu loben. Aber wenn du geistlich bist, kannst du das. Und dann verändert sich mit einem Mal die Realität. Das ist was ganz Großartiges. Deshalb, das als bei Beten halt. Nehmt das mit hinein. Den Lobpreis Gottes. Das ist ganz wichtig. Viele vergessen das, nicht? Gott zu loben und zu preisen. Das ist, wenn er die Bibel liest, wenn er die Psalmen liest, immer wichtig. Lobt Gott halt, nicht? Wenn er sieht, Lobgesang der Miriam, des Mose, immer dir lobt Gott, was für einen großen Gott wir haben, wunderbar. Und dann drittes und letztes, die Buße. Also haben gesagt, wie wollen wir fleischliche Gesinnung überwinden? Über die Bibel, über das Beten und über die Buße. Das habe ich eben schon angesprochen, wie wichtig die Buße auch fürs Gebet ist. Buße ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Und zwar nicht nur für die gefallene Welt. Das ist ja so ein bisschen so, was wir Christen, so die Frommen, sage ich mal, so häufig denken, dass wir sagen, ja, die Welt braucht die Buße. Die müssen sich bekehren, das ist richtig, vollkommen richtig. Aber wisst ihr, die bekehren sich deshalb nicht da draußen, weil wir die Frommen nicht in der Buße sind. Das ist ein Punkt, das ist ein ganz großes Problem. Also ich habe das auch schon häufiger erzählt, ich bin sehr daran interessiert, wie Erweckung funktioniert. Ja? Also das ist so ein Traum. Jeder Pastor, jeder gläubige Pastor, der wünscht dann die ganze Zeit, dass durch meinen Dienst es geschieht, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Am besten nicht nur 2, 3. So pro Jahr, sondern am besten 300, 400. So was hat es ja gegeben, Erweckungszeiten. Auch hier beim Bergruf, beim Siegerland, nicht? Zehntausende sind da zum Glauben gekommen, nicht? Ob das in Amerika gewesen ist, in Wales, ob im Minden-Ravensburger Land halt, nicht? Auch in Russland, Erweckungszeiten hat es immer wieder gegeben. Und die Frage ist, wie passiert Erweckung halt, nicht? Da habe ich mich mit beschäftigt. Und das ist ganz einfach. Da waren die, die bei Jesus waren, die sind erstmal in die Buße geführt worden. Da haben die nicht gesagt, haben sich so zusammengesetzt, hier so, was weiß ich, der Samuel, der Paul und ich haben gesagt, wir müssen jetzt mal Erweckung machen, nicht? Also wir machen jetzt mal ganz großes Programm, wir machen mal Erweckung in Norddeutschland, nicht? Wir denken uns mal was aus, wir machen jetzt ein paar Tricks, ja? Da kommt nichts bei raus. Was war, dass wirklich Brüder und Schwestern erkannt haben, wir sind Sünder. Das ist immer so gewesen. Da waren einige wenige, die dem Herrn schon gehört haben. Die haben durch den Heiligen Geist erkannt, wir sind Sünder. Und die sind selber in die Buße gegangen, haben sich gereinigt. Das war immer das Erste. Und als die in der Buße war, da hat es Gebetsversammlungen gegeben, das könnt ihr dann nachlesen, da haben die Leute zum Teil Tage nichts anderes gemacht als nur gebetet. Die sind nicht mehr nach Hause gegangen. Die haben nur den Herrn um Vergebung angefleht. Und dann hat Gott die gereinigt. Dann hat er Buße getan. Die waren auf einmal nicht mehr fleischlich gesinnt. Die hat das nicht mehr interessiert, ob ihr Acker bestellt war, sondern die waren nur daran interessiert, dass sie klar stehen vor dem Gott, dass das Blut sie wirklich rein macht. Nicht? Da haben wir gestern davon gesprochen. Friede mit Gott. Und dann waren die so straight, ja? Dann waren die so vom Heiligen Geist gefüllt, dass die rausgegangen sind und dann war die Erweckung nicht mehr aufzuhalten. Obwohl das nur einfache Bergarbeiter waren, einfache Hausfrauen. Die sind dann hingegangen und haben mit ihrem Kollegen gesprochen, haben gesagt, hast du die Sache mit Jesus schon klar? Und weil die voll des Heiligen Geistes waren, da mussten die nicht hier 14 Semester Theologie studiert haben, da konnten die Leute wirklich überzeugen, nicht sie, sondern der Geist in ihnen, weil die geistlich gesinnt waren, weil die Buße getan haben. Das ist ganz wichtig. Wenn du den Heiligen Geist haben möchtest, wenn du geistlich denken möchtest, also so denken und handeln, das haben wir ja gesagt, das ist geistliche Gesinnung, dann muss ich bußbereit sein. Wenn ich an erkannter Sünde festhalte, dann wird der Geist gedämpft. Dann sagt Gott, nein, da will ich nicht mit zu tun haben. In Sünde will Gott nichts haben, da lässt er von. Aber wenn wir die Sünde abgeben und das Kreuz und wir rein sind, dann kann er uns füllen als Gefäß. Das ist wie so ein Gefäß, so ein Krug, wenn er den habt, nicht? Und der ist schon voll bis oben mit Orangensaft. Wenn du dann da Apfelsaft reingießen kannst, da passiert nicht viel halt, nicht? Ist ja klar, das Ding ist schon voll. Und wenn wir voll sind mit Sünde und nicht bußbereit sind halt, nicht? Dann kann der Heilige Geist ganz schwer uns einsdringen halt, nicht? Aber wenn wir uns reinigen lassen, wenn wir in die Buße gehen halt, nicht? Dann kann Gott handeln. Und dann führt er uns weg von der fleischlichen Gesinnung hin zur geistlichen Gesinnung. Und dazu möchte ich euch auch aufrufen, zu dieser bußfertigen Haltung. Auch das ist jetzt nicht wieder eine Sache, die ich mir ausgedacht habe. Als der Jesus seinen Dienst beginnt, was ist die erste Predigt, nicht? Das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße halt, nicht? Der Apostel Petrus, als er die Pfingstpredigt hält, nicht? Apostelgeschichte 2, nicht? Da hatte die Rede, da sagen die, ja, was soll jetzt passieren? Was soll man jetzt machen halt, nicht? Als die Leute angesprochen sind vom Wort Gottes, nicht? Was sagt er? Tut Buße. Tut Buße. Das erste, was sie gesagt, tut Buße. Die tun Buße, zack, gibt's eine Knallerweckung in Jerusalem halt, nicht? Da kommen so viele Tausend zum Glauben. Tut Buße, das ist das, was wir machen müssen halt. Das ist das, was das Volk Israel tun muss halt, nicht? Immer wieder, die fallen ab, immer wieder Gott ruft zu dich die Propheten zur Buße, immer wieder zur Buße halt, nicht? Und das ist ganz wichtig. Wir befinden uns momentan übrigens in einer Bußzeit. Die alten Väter hatten da noch eine Ahnung von. Wenn wir aufs Kirchenjahr gucken, das Kirchenjahr ist eine gute Sache, dann war Advent. Und da war die Passionszeit, eine Bußzeit. Da geht es ja nicht darum, bei Passionszeit zu sagen, 40 Tage ohne oder 7 Wochen ohne, nicht? 7 Wochen keine Schokolade oder so ein Blödsinn, nicht? Das ist totaler Quatsch, nicht, was die evangelische Kirche aus dem Kreml gemacht hat, ne? Nein, es heißt, eine Zeit, wo wir uns ganz besonders Zeit zur Buße nehmen, halt, nicht? Wo wir drüber nachdenken sollen, halt, nicht? 7 Wochen lang, hey, wo habe ich vor Gott gefehlt? Damit ich dann wirklich das Osterfest mit großer Freude begehen kann, damit ich auch Karfreitag nochmal verstehen kann, dass der Heiland ans Kreuz gegangen ist. Es gab früher jedes Vierteljahr einen Bußtag. Einen Bußtag. Den letzten Bußtag haben wir Mitte der 90er Jahre abgeschafft für die Krankenpflege, was ich den Buß- und Bettag, der nicht mehr gesetzlicher Feiertag ist, nicht? Da haben wir überlegt, was schaffen wir denn ab in der Kirche? Ja, dann gehen wir am besten den Bußtag ab. Buße ist ja nicht mehr so wichtig, ne? Wer ruft, spricht heute schon von Buße. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du nicht in der Buße bleibst, zack, zieht er wieder der Sache dich sofort immer in die Welt zurück, halt, nicht? Dann kann Gott dich nicht halten, halt, dann zieht er dich immer wieder runter. Und Buße ist nichts, das denken die Leute auch immer wieder so nach dem Motto, oh, das ist so furchtbar, halt, nicht? Oh, nicht so nach dem Motto, wie Luther sich so halb auspeitschen. Buße ist ein fröhlicher Akt. Das ist ein ganz fröhlicher Akt, nicht? Könnt ihr nachlesen, Lukas 15, da sind die Jungs, die Buße tun. Der verlorene Sohn halt, nicht? Der kommt zurück, tut Buße halt, ich habe gesündigt vor dir. Da geht die Party los, nicht? Ganz großes Fest bei seinem Vater halt, nicht? Verlorene Schaf halt, nicht? Auch so, nicht? Das verlorene Schaf ist gefunden halt, da freuen die Engel sich im Himmel. Das ist ein fröhlicher Akt, nicht? Wenn du den Dreck losgeworden bist, den du hast und bist frei von deiner Schuld. Das ist Halleluja, nicht? Luther, bin wieder bei Luther. Luther, Buße ist ein fröhlicher Akt. Ein fröhlicher Akt, was ganz Wunderbares, nicht? Da sagt Luther, darf man nicht missverstehen, halt nicht sündige mit freudigem Herzen. Also nicht so nach dem Motto, sündige so viel du willst, sondern zu sagen, hey, wenn du in Sünde fällst, hey, es gibt ja Buße, das musst du tun. Wir bleiben und sind Sünder, halt, nicht? Immer wieder um das Kreuz, immer wieder um das Kreuz, halt, immer wieder reinigen lassen, das ist ganz wichtig, halt, nicht? Damit werden wir weggebracht. In New York hat es einen Bürgermeister gegeben, den Rudolf Giuliani. Als der Bürgermeister wurde in New York, hat es in New York 2000 Morde jedes Jahr gegeben. Halt nicht. Und dann hat er die Polizeistrategie geändert in New York. Er hat gesagt, wir fahren jetzt eine Zero-Tolerance-Policy. Halt. Eine Null-Toleranz-Polizei. Das heißt, wenn irgendwo eine Fensterscheibe eingeschmissen wird, wird A sofort repariert, auch im letzten Ghetto, und der Verbrecher wird verfolgt. Null-Toleranz. Und ihm ist es gelungen, durch diese Null-Toleranz-Politik bei der Polizei dafür zu sorgen, dass die Verbrechen wurden, nicht? Die Morde zum Beispiel von 2000 runtergefahren wurden auf 400 halt, nicht? Null-Toleranz-Politik, was das angeht bei Verbrechen. Und genauso muss es für uns Christen sein. So eine Zero-Tolerance-Policy gegenüber der Sünde, nicht? Sobald die geschieht, wupp, sofort unter das Kreuz. Sofort unter das Blut Jesu, sind wir wieder im Thema von gestern Abend. Sofort Blut Christi drüber. Sofort! Nicht warten, sondern wenn ich merke, hier habe ich Mist gebaut, nicht sagen, ja, in 3 Wochen gibt's Abendmahl in der Gemeinde, dann will ich vorher da ein bisschen beten, sondern sofort nicht auf die Knie gehen, den Heiland bitten um Vergebung halt, zu sagen halt nicht, dass man da wirklich in diesem Geistlichen drin bleibt, damit der Geist Gottes einen wieder neu füllen kann, nicht, dass man den blockiert oder dämpft, nicht, damit man wirklich in dieser geistlichen Gesinnung bleibt. Also, wie kann fleischliche Gesinnung überwunden werden? Bibel, Beten, Buße, dieser Dreiklang. Und dann ist das andere ein Automatismus, weil wenn wir da drin bleiben, dann füllt Gott uns selber mit seinem Geist und dann denken wir, wie der Heilige Geist will, dann handeln wir, wie der Heilige Geist will, und dann leben wir auch in der Freude, die der Heilige Geist in uns schenkt. Das, diese 3 Punkte zu diesem Wort, das ich euch vorgelesen habe, und damit will ich auch schließen noch einmal mit diesem Römerwort, Römer 5, um das nochmal zu sagen, wie wichtig das ist, sich wirklich abzukehren von der fleischlichen Gesinnung, hin zur geistlichen zu kommen, um dann wirklich Heiligung zu betreiben. Römer 8, Vers 5 heißt es, denn die da fleischlich sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir singen ein Lied und dann gibt's die Fragen, okay? So, bevor wir mit den Fragen beginnen, kriegt ihr von mir noch eine Hausaufgabe. Macht das auch bei mir in der Gemeinde immer so. Also die kriegen immer so Predigtzettel und dann kriegen die immer draufgeschrieben, was sie die Woche zu lesen haben. Halt nicht, weil viele sind so ein bisschen faul, ne? Aber die müssen immer richtig gesagt kriegen, hier so mit Law and Order, das funktioniert ganz gut. Ihr nehmt bitte für die nächste Woche bis nächsten Samstag Römer 8, also das Kapitel, aus dem ich diese Verse rausgenommen habe. Dieses Kapitel lest ihr bitte jeden Tag mindestens einmal und zieht euch das mal richtig rein. Das ist so ein theologieschwangerer Text, der ist so voll. Da steckt so unglaublich viel drin, das gilt's richtig zu ernten. Und wenn ihr da könnt ihr jeden Tag neu hingehen, das ist nicht wie so ein Strauch, den man abgeerntet hat, da ist immer wieder neu was drauf. Und das macht bitte halt, nicht? Nicht, weil er mir einen Gefallen tun muss, für euch selber, nicht? Nächste Woche, die nächsten 7 Tage, jeden Tag, Römer 8, knallt euch das Ding richtig reinfressen, schauen, was der Herr wirklich einem da sagt. Unglaublich starkes Wort, ganz wunderbar. Und jetzt zu den Fragen. Bitte.
Eine Frage zu dem D von dem Häuptling, was du zitiert hast, nämlich Demut in Dankbarkeit. Und zwar, wenn ich einer gefragt hätte, was ist Demut, beziehungsweise wie ist Demut mehr mit Ihnen geschrieben, erklärt? Der hat die Frage, wie würdest du das beschreiben?
Also Demut ist ein Wort, ein tolles Wort, von Luther übersetzt halt. Demut heißt, kommt von Dios Mutos, das heißt eine knechtische Gesinnung haben. Eine knechtische Gesinnung haben. Also die Gesinnung eines Sklaven. Da sagen wir, das ist ja was Furchtbares, nicht? Wir wollen ja alle selbstbestimmt und selbstbehauptet sein halt, nicht? Und Frauenquote und alle dasselbe zu sagen haben. Und erst recht in der Gemeinde, wir wollen ja die Chefs sein halt, nicht? Am besten ganz vorne weg, ne? Und die Macht über die Mikrofone, nicht? Die ist ja so wichtig, auch in den Gemeinden. Das ist aber nicht das, was Christus sagt. Christus sagt, habt Demut, habt eine sklavische Gesinnung. Nicht, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Das nicht, also dem Sinne, dass wir, was ich uns jetzt selber schlecht machen. Aber dass wir dem anderen nicht als Herrn begegnen, sondern als Diener. Dass einer dem anderen dient. Das meint sehr gut das, was in Johannes 13 beschrieben ist, als die zusammensitzen halt, nicht? Und der Herr Heiland legt sein Gewand ab und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Da sagen die, also hallo, ist ja was falsch, nicht? Du bist der Chef, wir sind auch die Untergebenen. Dann sagt er, das mache ich, um euch ein Beispiel zu geben. So soll es unter euch sein. Wer der Erste sein will, sei des anderen Diener, nicht? Und das meint Demut, nicht? Immer zu sagen, nicht ich bin der Chef, so nach dem Motto, und ich sage was, so wie ich gerade sage, nur lest mal schön die Bibel halt, so nach dem Motto, ihr müsst, nicht? Und wie, wenn nicht, dann kontrolliere ich euch nach. So nicht, sondern zu sagen, ich sage euch was, aber als Helfer, ich möchte euch dienen, wenn ich euch diese Hausaufgabe gebe halt, damit ihr zu einer höheren, tieferen Erkenntnis kommt. Und diese dienende Gesinnung, die ist ganz wichtig bei allem, was wir tun. Diese dienende, liebende Gesinnung, das ist Demut, bei allen Dingen, die wir haben müssen. Und wenn wir Dinge aus anderen Motivationen im Reich Gottes tun, außer aus dieser demütigen, liebenden Haltung, lasst die Finger davon. Die können geistlich so oder biblisch so richtig sein, die gehen in die Hose. Johannes 8, ne? Da kommen die Jungs mit der Ehebrecherin. Die haben das Gesetz auf ihrer Seite. Die haben die Alte ertappt beim Ehebruch halt, nicht? Und da steht klar drin, Todesstrafe, Steine drauf, da gibt's nichts zu makeln, steht so drin halt, wunderbar, ne? Und da gehen sie noch zu Jesus und sagen sie, wie sieht's denn aus? Die haben so recht nach der Bibel. Aber von Demut und Liebe ist da nichts, nicht? Apostel Paulus sagt nicht, hätte ich allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze, gäbe ich alle meine Habe den Armen halt, nicht? Und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts, bringt nichts halt, ne? Die Liebe und die Demut ist ganz wichtig, dass das unsere Beweggründe sind. Also Volkening hat schon recht, wenn er dieses mit der Demut benennt, das ist was ganz Wichtiges halt, nicht? Und auch Demut geht in das Dienende, hast du ja nachgefragt, in das Dienende hinein, aber es meint die Gesinnung, aus der ich heraus diene. Ich kann ja auch dienen, weil ich irgendetwas erreichen möchte, um irgendwie gut dazustehen. Wie Maria und Martha, nicht zu sagen, halt nicht, siehst du nicht, was ich alles Gutes tue, nicht so nach dem Motto, nicht, ich will auch eine Anerkennung, will auch einen Lobpreis drauf gekriegt haben, nicht in Lukas 10. Nein, zu sagen, wirklich diese knechtische, sklavische Gesinnung haben. Richtige demütige Haltung weiß nicht mehr, dass sie demütig ist. So ist auch ein Lutherwort. So, ich muss das erklären. Samuel, wir haben gestern gesprochen. Mensch, wenn du hier Antworten gibst, dann mach den Leuten deutlich, dass du reformierter Pfarrer bist halt nicht. Die haben ja manchmal so ein paar Erkenntnisfragen, ein bisschen anders als die Lutheraner halt nicht. Und heute habe ich mich richtig bemüht, auch nochmal richtig dann zu zeigen, dass auch das Lutherische, wobei ich übrigens uniert ordiniert bin. Also ich habe ja mein Bäffchen nicht ganz offen. Also wisst ihr, beim Bäffchen erkennt man, wie der Pastor ist, nicht? Ganz offen lutherisch, ganz zu reformiert, halb offen uniert halt, ne? Also die Unierten, die machen beides, lutherisch und reformiert.
Bleibst am Leben.
Ja gut, sorry, das noch. Aber nicht, weil Paul und Samuel mich nicht hinrichten mit der Gitarre hier, sondern am Leben bleibe ich, weil ich an Christus glaube und selbst dann, wenn ich sterbe, ich ewiges Leben bekomme. Weitere Fragen?
Könntest du vielleicht so ein paar Schritte zeigen? Wir haben es jetzt aus dem Vortrag gehört. Wenn jemand an die Welt gebunden ist, es sind bei Jugendlichen wahrscheinlich vielleicht die größten Gefahren mit Drogen, Alkohol oder weltliche, also Dinge, die dann in Ehebruch führen oder überhaupt keine, so ein paar Schritte, wenn jemand drin steckt oder wenn auch gewarnt werden, würde ich gerne ein paar Worte jetzt hier für die Leute, nicht für mich.
Ganz wichtig ist, es ist tatsächlich so, dass alles, es kann uns letztlich alles zum Gott werden. Es kann alles zu einer Sucht werden. Und davon musst du lassen. Und das muss man selber erkennen. Und wenn du drin steckst, musst du dich von diesen Dingen verabschieden. Also ich sage jetzt mal, eine Sucht, in der ich drin war und wo ich immer wieder auch Gefahr laufe, reinzufallen. Also ich bin fanatischer Jäger. Ich habe zeitlang bin ich an 250 Tagen im Jahr abends rausgegangen, habe Schweine gejagt. 250 Tage, neben meinem normalen Job. Da wisst ihr, wie viel für die Familie übrig geblieben ist. Und wenn du jede Nacht 4 Stunden draußen sitzt und manchmal auch schießt, musst aufbrechen und alles machen halt, eine Sache, das hat mich gefangen genommen. Jagd ist was ganz Fantastisches. Ich bin heute noch begeisterter Jäger, aber ich weiß, davon muss ich lassen können. Haben, als hätte ich nichts. Wenn mich das besitzt, muss ich sofort da raus. Da muss ich das erkennen. Und das ist natürlich nicht nur für die Jagd in meinem Leben, sondern das ist auch alles, was euch besitzt. Nicht, wenn ihr abhängig von einem Menschen werdet. Also, was weiß ich, wenn ihr euch so sehr in Menschen verliebt halt, nicht, dass ihr selbst das, was er tut, über Jesus stellt halt, nicht, dann ist das eine Gefahr, da müsst ihr raus. Wenn ihr Nicht vom wenn ihr von Dingen nicht lassen könnt, ob das Geld ist, ob das Rauchen ist, ob das Drogen, lassen. Ihr dürft die Dinge, die können euch gefangen nehmen. Der Widersacher versucht euch gefangen zu nehmen halt, nicht? Das ist so. Die Welt versucht über den Teufel euch gefangen zu nehmen. Und das, was euch gefangen nimmt, das ist vermeintlich so wunderbar. Goethe ist kein Christ gewesen. Aber Goethe hat, ihr wisst, Goethes Faust, mit eben dem Pakt, in dem Goethes Faust, dem wichtigsten deutschen Werk, geschlossen wird, nicht? Der macht einen Pakt mit dem Teufel halt, nicht? Zu sagen, um Dinge zu kriegen. Und das Mädchen, was er verführt, als sie dann erkennt, dass es alles teuflisch ist, nicht? Da sagt sie da so, nicht zu sagen, sagt sie ja, und was dazu mich trieb, war ach so schön, war ach so lieb. Alles, was dazu mich trieb, nicht? Wo dann die Leute sterben, ihr Bruder und alles halt nicht. Also, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Da weiß man auch, wie Goethe wirklich mit dem Teufel selber paktiert hat. Das, was im Faust beschrieben ist, seine eigene Geschichte halt. Aber diese Dinge, die Welt zieht uns halt, nicht? Und die macht uns, gaukelt uns vor, das ist alles ganz wunderbar. Ja, das mit dem Glauben, das ist nur was für die alten Omas und das habt ihr schon tausendmal gehört. Aber die Welt hat viel mehr zu bieten halt, nicht? Komm. Und dann lockt die Welt. Dann lockt die Welt natürlich, nicht? Mit all den fleischlichen Dingen halt, nicht zu sagen. Und das ist zu unterschiedlichen Altersstufen unter, klar, als mit 20 bist du für andere Dinge empfänglich. Also, wie jetzt zum Beispiel Paul, so, der auf die 60 stramm zugeht halt, nicht? Da ist die Welt anders halt. Ist tatsächlich so, dass Fleisch unterschiedlich sein kann halt, nicht? Das kann die junge, hübsche Frau sein, das kann das Geld, das kann die Karriere sein halt, nicht? Aber das kann auch die eigene Gesundheit werden halt, nicht? Das ist, wenn Leute älter werden oder die Familie halt, nicht? Die Familie wird zu deinem Gott. Das ist, Familie ist ja nichts Schlechtes. So wie Jagen auch an und für sich nichts Schlechtes ist. Aber wenn das zum Gott wird, nicht? Dann hat dich der Widersacher gepackt halt, nicht? Und dann nimmt er dich mit. Und da müsst ihr immer wieder genau aufpassen am Leben. Ihr müsst immer wieder gucken, ob mit 16, mit 36, mit 66 oder 96 ist Jesus die Nummer eins. Geht's um ihn in meinem Leben? Kreisen sich die Dinge um ihn? Dann denke ich im Heiligen Geist. Oder gibt's andere Dinge, um die ich mich kreise? Mein Fußballspielen, meine sportliche Karriere, meine Karriere im Job, egal was halt, meine Gesundheit, meine Familie. Wenn das da, wird das zum Gott. Das kann richtig sein. Das können sogar Dinge sein, die für einen Christen geboten sind, nicht? Aber da müssen wir aufpassen. Und erst recht natürlich Dinge, die so den Kick, nicht? Dieses wirklich im Fleischlichen versprechen halt, nicht? Ob das Sexualität ist, ob das Drogen sind, ganz klar, da zieht der Widersacher. Aber das ist da augenscheinlich. Da sind wir häufig sensibler für. Der junge Mensch vielleicht nicht ganz, der lässt sich verführen, nicht? Da wird man gelockt über ein paar falsche Freunde halt, nicht? Und schnell ist man in der Sache drin und dann schnappt die Falle zu, nicht? Und der Widersacher ist unbarmherzig, nicht? Der ist unbarmherzig, der zahlt so häufig zurück halt, nicht? Das ist wirklich eine Sache, da muss man aufpassen. Gerade auch für die jungen Ehen halt, nicht? Und dann, was weiß ich, dann lernt der Familienvater nach 5, 6 Jahren noch eine andere kennen, die noch schönere Frau, und dann auf einmal, und es muss doch Liebe sein, wie oft ich diesen Schwachsinn schon gehört habe halt, ne? Dann sitzen die Leute da und sagen, ja, kann denn Liebe Sünde sein, nicht? Kann denn Liebe Sünde sein, so nach dem Motto, nicht? Dann sage ich, Leute, da wieder beim Wort bleiben, ne? Was steht denn in der Schrift, nicht? Du sollst nicht Ehe brechen halt. Am Wort bleiben, ganz klar, saubere Linie halt, nicht? Und ich habe Dinge erlebt, Ehen scheitern, das ist ganz schlimm, und der Widersacher triumphiert, dann ist alles nur kaputt, das ist ganz schlimm. Und da müsst ihr tatsächlich aufpassen halt, nicht? Immer wieder zu gucken, das, was da ist, was mich jetzt zu einer Entscheidung bringt halt, nicht? Ist das wirklich fleischlich gedacht oder ist das geistlich? Ist das geistlich in Ordnung? Kannst du Dinge tun? Ist das fleischlich in Ordnung, aber geistlich nicht, dann lass die Finger davon. Das ist ganz wichtig. Da werden wir heute Nachmittag auch drüber sprechen, halt, wie wir das erkennen, was denn der Wille Gottes für mein Leben ist, nicht? Dass ich das auch klar erkenne, nicht? Was ist denn jetzt dran? Klar, bei vielen Dingen ist das offensichtlich, ne? Da sagt man so, klar, wenn ich verheiratet bin, da macht mir meine Sekretärin schöne Augen, ist klar, das ist vom Teufel. Das ist da nichts irgendwie, was richtig ist, das ist alles nur komplett falsch. Aber manche Dinge sind schon diffiziler halt, nicht? Und da wollen wir heute Nachmittag drauf gucken, was wir da machen können.